Yannick, wann hast du dich das letzte Mal wie in den Backrooms gefühlt?
Ja, jedes Mal Berliner U-Bahn-Netz teilweise, wenn ich da mal abtauche. Aber sonst, also ich habe ja zum Glück nicht so Großraumbüros oder irgendwie sowas, in dem ich arbeiten muss. Ich glaube, das sind durchaus unheimliche Räume, in denen da manche in Deutschland arbeiten müssen. Da habe ich doch den Luxus, zu Hause am Schreibtisch sitzen zu können.
Nur auf dem Weg zum Kühlschrank dann. Christoph, wie ist bei dir?
Also ich gehe sehr ungern tatsächlich zu IKEA, weil ich keine Lust habe, durch diese komplette Möbelausstellung zu gehen. Und ich erinnere mich noch vor 5, 6 Jahren, als ich irgendwie ein größeres IKEA gefahren bin und nur so eine Kleinigkeit brauchte und wirklich um eine und andere Ecke geschickt wurde, bis ich die Abteilung für Staunen und Ordnen gefunden habe. Große Möbelhäuser sind wahrscheinlich meine Backrooms und das passt ja auch sehr gut zum Film.
Das passt auf jeden Fall. Gestern war in Berlin Fête de la Musique und da war ich auch dann in so einem, auf so einem Fabrikgelände in so verschiedenen Ateliers und da waren auch so ganz modrige, Twin Peaks-mäßige, abgegammelte Räume, bei denen man sich in Berlin dann aber trotzdem natürlich fragt, wann kann ich hier endlich für 1.400 € im Monat einziehen? Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Christoph Dobitsch.
Moin Moin.
Yannick Nolting.
Hallo.
Und wir steigen hinab in die Backrooms. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Leute, der Kinosommer ist da. Es wird geschwitzt in Deutschland. Man weiß nicht, wie lange soll man lüften? Holt man sich doch einen Ventilator und sowas? Und er wird nicht von Blockbustern beherrscht, sondern vom High-Concept-Mystery-Horror-Kino, kann man sagen. Ich hatte das ja, deswegen achte ich da sehr drauf, in unserer Vorhersagenfolge damals orakelt, dass es in den Box-Office-Mojo Top 100 Filmen nach internationalem Release am Ende des Jahres mindestens 6 Horrorfilme geben wird, deren Titel nur ein Wort ist, wie Sinners, Drop und Together. Und ja, da können wir sagen, auf jeden Fall Backrooms, Obsession, Undertone, Hokum und natürlich Michael und Melania haben wir ja schon bekommen. Und Christoph, ihr habt ja letzte Woche hier auch über Disclosure Day geredet und der läuft auch gar nicht so schlecht, wie von mir prognostiziert. Ich dachte, das wird ein Flop. Nein, auch da gehen die Leute rein. Yannick, was würdest du sagen? Ist echt die Zeit der großen Franchises gebrochen und ist nicht nur das Horror, sondern das Mystery-Kino zurück? Wollen Leute, also wir können es ja kaum glauben, wollen Leute einen Film sehen, um zu schauen, was da mal passiert? Einen Film, den sie noch nicht vorher kennen? Ist es schon soweit?
Na, ich glaube nicht, dass das Blockbuster-Kino jetzt so völlig in die Tüte stecken wird oder wie auch immer man das bezeichnen will. Also ich denke, keine Ahnung, wenn dann dieses Jahr dann doch nochmal alle Avengers zusammenkommen oder wenn dann Dune in Runde 3 geht, sowas wird dann schon auch einigermaßen Leute anlocken. Aber ja, wie du das schon gesagt hast, ich glaube schon, es gibt eine große Neugier danach, endlich wieder so frische Stoffe zu sehen, die sich vielleicht auch ein paar Ästhetiken oder auch Stoffen bedienen, die dann vielleicht doch mit so einer Internetkultur verbunden sind oder das, was Gen Z gerade so umtreibt, die jetzt noch nicht so überrepräsentiert im großen Kino ist oder die noch nicht die große Stunde hatte, da jetzt endlich mal ans Ruder zu dürfen und auch mal so große Sensationshits abzuliefern. Also da ist, denke ich, eine große Neugier und eine große Offenheit anscheinend da, sich dem zu öffnen.
Gen Z ist für mich auch ein Riesenstichwort. Also man liest immer wieder, das ist die Generation, die wieder ins Kino geht. Und ich hatte tatsächlich im Zuge von Disclosure Day mit einem Bekannten über so eine Diskrepanz gesprochen. Also, dass für den tatsächlich noch so Spielberg als Meister alter Schule war, so nach dem Motto, ja, der hat mich dazu inspiriert, Filme zu machen, wo ich das Bauchgefühl hatte, ja, aber inspiriert er jetzt auch noch junge Leute? Also gucken sich Leute Disclosure Day an und wollen die ihre eigenen Filme machen? Oder ist quasi diese inspirierende Zeit, die er mit der Weiße Hai hauptsächlich hatte, also als moderner Blockbuster, wo ein junger Mensch halt wie ein Horrorfilm auf die große Leinwand bringt, vorbei? Und wenn...
Weißt du, wer das immer war? Dawson's Creek. Es gab doch diese Sendung auf ProSieben, ja. Dawson's Creek. Und da war Dawson, war so ein großer Steven Spielberg-Fan, genau. Und der wollte dann immer filmen. Also ich bin aufgewachsen mit ihm, der dann immer, also bei Proxy habe ich dann immer gelernt, ach so, Spielberg hat die großen Filme gemacht und er will jetzt auch seine eigenen Filme machen. Und diese Figur ist wahrscheinlich in der Form vorbei tatsächlich.
100 Pro, genau. Und die Lücke, genau wie du es eben gesagt hast, Yannick, die wird vielleicht durch Leute wie Kane Parson geschlossen. Also der plötzlich auch so ein bisschen aus dem Nix kommt, der halt eine geniale Chance bekommt, also als junger Mensch von YouTube ins Kino und dann auch mit so einer krassen Besetzung, die halt wirklich über jeden Zweifel erhaben sind, seine Vision einfach umzusetzen. Also das fühlt sich gerade für mich an, als könnte das zumindest eine kleine Welle an Kinofilmen sein, die eine neue Generation Filmemacherinnen wirklich inspiriert.
Ja, es ist ganz witzig, Ken Parsons, Vater, das habe ich nochmal gesehen, hat bei Telltale Games gearbeitet, also diesen Videospielstudio, das diese narrativen Adventure gemacht hat, Walking Dead, also das Walking Dead-Spiel war so das, was den größten Aufschlag gemacht hat, aber danach gab es ganz, ganz viele mehr. Und es gibt noch so einen alten Facebook-Post, wo er irgendwie in der Telltale-internen Gruppe oder so dann fragt, ey, habt ihr eine Idee, wie mein Sohn irgendwie ins Kino kommen kann? Also was, der will Filmemacher werden und wie kann er das werden? Und wir merken da jetzt schon, es ist anders. Ne? Dawson saß irgendwie im Kino, hat der Weiße Hai gesehen und der Vater, der selber Videospiele programmiert, schreibt jetzt seinen Videospielkollegen, ey, was habt ihr irgendwelche Ideen? Und dann merkt man, wie das so ein bisschen leiser wird unter dem Post und wo dann irgendwann der Post kommt, ah krass, ich sehe ja, die YouTube-Filme, die dein Sohn macht, gehen ja jetzt schon ganz schön durch die Decke. Und so ist es ja dann tatsächlich auch irgendwann zu diesem Film gekommen. Also dieses Backrooms-Phänomen, das würde mich erstmal interessieren, habt ihr das damals so richtig mitbekommen, weil ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr viel damit beschäftigt, also ich habe im Deutschlandfunk darüber ein Feature gemacht und mit einer Architekturpsychologin auch ein Interview dazu gemacht und dann auf Gamekritik, meinem Kanal, das auch nochmal so ein bisschen versucht aufzurollen. Hab das aber immer nur so am Rande mitbekommen, was wahrscheinlich wirklich auch dem Alter geschuldet ist. Also ich wusste, das gab's, ich wusste, es gibt sehr, sehr viele Spiele davon, aber eine Sache, die bei Gen Z und bei Gen Alpha ja schon, muss man sagen, neu ist und die ich als Kind und Teenie natürlich nicht hatte, ist diese krasse Fokussierung auf YouTuber und Streamer. Und die haben ja super viel diese Horrorspiele immer gespielt. Einer ist ja mit einer Verfilmung des Spiels, das er gespielt hat, gerade auch im Kino gewesen. Markiplier mit Iron Lung zum Beispiel. Und da ist es natürlich so, dass weil Backrooms ja auch kein bis jetzt auf eine Art offizielles Franchise war, konnte jeder halt auch sein Backrooms-Spiel machen und deswegen gibt's halt ultra viel und deswegen hat man das, glaube ich, so ein bisschen mit aufgesogen. Yannick, hast du das vorher schon so richtig mitbekommen, bevor jetzt A24 gesagt hat, wir machen einen Film?
Also wie das mit den, ich sag mal, Ur-Backrooms ist, das kann ich nicht mehr so ganz rekonstruieren. Also wenn wir das jetzt wirklich zurückverfolgen bis zu den Ursprüngen dieses Posts und dieses ersten Bildes, das da eben damals hochgeladen wurde, das ist mir bestimmt irgendwann in der Schulzeit oder dann später mal begegnet, aber ich bin, wenn ich so zurückdenke, durchaus dann noch aufgewachsen, ein Stück weit mit so Liminal Horror. Also ich erinnere mich, früher, als ich noch zur Schule ging, haben wir ganz oft dieses Spiel SCP-087 und SCP-087-B gespielt, wo man einfach dieses Treppenhaus runterläuft oder dann noch in der B-Version, wo man tatsächlich durch so ein Backstein-Labyrinth durchläuft, was einfach kein Ende nimmt und es ist eigentlich immer nur dieser eine dunkle Gang. Man sieht nicht, was am Horizont ist, aber dann gibt es dann mal Jumpscares. Also diese Idee des ewigen Übergangs und wie man das in eine Horrorästhetik verwandelt, das hat mich dann schon auch begleitet, als eben so der Computer im Kinder- und Jugendzimmer Einzug hielt und man sich da so in diese gerade auch Indie-Horrorspiele reingewagt hat. Also ja, vielleicht kann ich das für mich festhalten. Für mich war die erste Begegnung mit dieser Art von Horror und dieser Art von Ästhetik dann tatsächlich auch eher über die Videospiele und gerade diese Kane Parsons Kurzfilme. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe jetzt auch erst ja, einige Zeit vor dem Film jetzt zum ersten Mal tatsächlich diese erste Found-Footage-Episode mir angesehen auf YouTube.
Ja, interessant, weil ich hatte auch damals bei Gamekritics, muss jetzt so 2 Jahre oder so her sein, ein Video gemacht zu diesem Spiel Pools, also wo man in diesem unendlichen Schwimmbad ist und durch diese Poolräume die ganze Zeit geht, was dann auch so ein bisschen irgendwann in so eine Vorstadtästhetik kippt. Also es ist ganz interessant, finde ich, wie diese Backrooms-Welten, da gibt es ja so ein paar Ästhetiken, es ist ja nicht nur dieser gelbe Raum, sondern es gibt dann auch immer die Vorstadt, dann gibt es so dieses seltsame US-amerikanische pappige Einfamilienhaus, was eh immer schon für uns als Europäer, finde ich, so ein bisschen faszinierend aussieht und dann diese Poolwelten halt auch tatsächlich. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass das was mit Backrooms zu tun hat. Also mir war klar, es gibt diesen Liminal Horror und da gibt es ganz viele Artists, die solche Bilder auch hochladen. Da gibt es, sind ja meistens so tote Malls oder irgendwie seltsame Übergangsräume tatsächlich. Und das war mir ein Begriff und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen in die Ästhetik Poolcore. Aber dass man das auch wieder als Unterform von Backrooms sehen kann, das ganze Wiki gibt, das diese ganzen verschiedenen Ebenen beschreibt und sowas. Das war mir in der Form auch noch nicht so ganz klar. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz interessant bei dem Film, dass wir etwas haben, das eigentlich ein Riesending ist, aber dass verschiedene Schichten auch und Altersgruppen, glaube ich, verstehen können erstmal in dem, was daran irgendwie gruselig ist und jetzt von ganz unterschiedlichen Punkten da reingehen in diesen Film. Manche haben vielleicht schon 20 Backrooms-Spiele gespielt, andere kennen nur die Videos von Kane Parsons, andere wiederum erfahren zum ersten Mal davon oder haben schon mal ein Videospiel gespielt, was vielleicht eine bisschen ähnliche Ästhetik hat oder so. Wie war das denn bei dir, Christoph?
Bei mir war es mehr oder weniger genauso wie bei dir. Also ich hatte das irgendwie auf dem Radar. Mir war bewusst, dass das gibt. Ich bin sicher, ich habe auch schon mal eins der Videos einfach geklickt und ich kann irgendwie Creepypastas, SCP, also so ein bisschen den Nukleus, der sich darum gebildet hat, aber ich hatte auch wenig Bezug dazu und halt auch tatsächlich kein übermäßiges Interesse daran, bis das jetzt plötzlich explodiert ist und dann bin ich wieder ein bisschen reingegangen, habe mir die Ursprünge angeguckt, habe mir ein paar Sachen dazu angesehen und ja, sag schon ganz richtig, es ist wahrscheinlich genau dieser generationale Kipppunkt, womit man sozialisiert ist, was man quasi einfach in dem Alter aufnimmt, wo sich die Gruselnerven herausbilden. Und ich fand es erstmal immer total nett und ich war auch einfach sehr gespannt, wie sich das denn plötzlich in einen Film mit Anfang und Ende und durchgängiger Story übertragen lässt.
Ja, das ist genau das Interessante, ne? Weil wir am Backrooms-Mythos natürlich merken, es kippt eigentlich immer in verschiedene Formen, es kippt hin und her und es wird irgendwie auch so ein bisschen uninteressanter, je auserzählter es wird. Es kann aber auch immer wieder angefangen werden. Also ich habe zum Beispiel auf der Nintendo Switch ganz viele so Spiele gesehen, die einfach wirklich so zusammengesloppt waren. Das war dann so Italian Brain Rot plus Backroom, also Tung Tung Sahua Backroom oder sowas. Aber nur weil es das gibt und halt wahnsinnig dumm ist, ist der Mythos nicht direkt weg. Und ich habe das Gefühl, genau das haben wir jetzt auch bei dem Film so ein bisschen, dieses Phänomen, das sicherlich auch nicht neu ist. Also wir haben zum Beispiel Aspekte, die wir natürlich auch schon kennen. Wir haben zum Beispiel natürlich vielleicht in unserer Jugend Blair Witch Project, also diesen großen Found-Footage-VHS-Film gesehen. Christoph, da haben wir auch noch mal drüber geredet, ja, in unserer Folge zum Folk-Horror, ne? Wie man da quasi auch einen alten Horror mit neuen Mitteln erzählen kann. Und das haben wir ja bei den Backrooms auch. Also wir haben eine labyrinthartige Struktur, die sicherlich was Altes hat und aber auch viele neue Sachen, vor allem eben das Digital und das Internet und wie das so in Verbindung steht, ist immer sehr spannend. Übrigens ein Film, an den ich jetzt auch noch mal denken musste, der auch so in meine Kindheit und Jugend fällt, ist Cube. Dieser Horrorfilm, wo die in diesem Würfel sind und die wachen alle auf und die sehen halt, dieser Würfel geht anscheinend unendlich weiter und in jedem ist eine Falle und die müssen irgendwie herausfinden, wie man rauskommt. Und der hat genau das gleiche Problem, dass er dann Fortsetzungen hat und die eine ist Hypercube, wo das dann alles irgendwie so versucht wird in die vierte, also nicht nur wir haben diesen Würfel in drei Dimensionen, sondern auch in der vierten, auch in der Zeit und so. Und dann gibt es noch Cube Zero, heißt der, glaube ich, und in dem sieht man, wie die draußen sind und also auch in so einem Forschungsinstitut und diesen Würfel kontrollieren. Ne? Und also wir merken so bei den Backrooms, viele Sachen kennen wir vielleicht schon, manche nicht. Lass mich mal kurz noch mal sagen, worum es geht. Also, falls ihr das irgendwie noch gar nicht mitbekommen habt, es gibt ein wichtiges Bild, das einen Spielzeugladen eigentlich zeigt, der aber sich gerade in Renovierung befunden hat. Und das ist so ein Bild von so einem seltsamen Flur in einem seltsamen Raum mit komischen Wänden. Über manche kann man auch drüber schauen, mit so einer altmodischen Tapete. Und der hat ein komisches Gefühl, weil man das Gefühl hat, das würde irgendwie so unendlich weitergehen. Das hat jemand 2019 auf 4chan, diesem Board, gepostet und gesagt, postet mal andere Rooms that feel off. Und darunter hat jemand einen Kommentar geschrieben. Und das Interessante ist an diesem Kommentar, dass der schon ganz viele Sachen von diesen Backrooms beinhaltet. Also er sagt erstmal, wenn du nicht aufpasst und aus der Welt raus no clipst, das ist ja ein Videospielbegriff, dass man durch so eine Wand fällt, dann bist du halt in den Backrooms und die sind unendlich, aber dann jagt dich auch was durch diese Backrooms und so. Und dann ist diese Creepypasta losgegangen. Es gab das Wiki und alles Mögliche. Kane Parsons irgendwann hat halt Kurzfilme dazu gemacht, die eine Found-Footage-Ästhetik haben und die witzigerweise aber in Blender kreiert sind. Also die Sachen sind offensichtlich fake und keine Realaufnahmen, also manche daran schon, aber das meiste nicht. Es ist aber als Backrooms Found-Footage betitelt worden und auf YouTube hochgeladen. Also auch hier haben wir wieder dieses Hin- und Her-Kippen. Und dann irgendwann hat A24 jetzt eben Geld in die Hände genommen und gesagt, wir machen das jetzt als Spielfilm. Chiwetel Ejiofor spielt quasi die Hauptrolle, kann man sagen. Er ist ehemaliger Architekt. Seine Frau hat ihn zu Hause rausgeschmissen nach einem Streit, er lebt in seinem Möbelgeschäft und findet irgendwann dieses Portal in diese unendlichen Backrooms und seine Therapeutin wird gespielt von Renate Reinzwe und die folgt ihm irgendwann dann hinterher da rein. Und der Film ist, wenn wir uns die Form betrachten, auch unterschiedlich konstruiert. Also wir haben einerseits tatsächlich solche Found-Footage-POV-Sequenzen, wie wir die aus den Kurzfilmen von Kane Parsons kennen. Wir haben andererseits in der Ästhetik eine noch stärkere Anlehnung an das ursprüngliche Bild, hat man das Gefühl. Also diese Videos von Kane Parsons waren eigentlich so sehr sattgelb und das ist wieder so ein bisschen matter. Und wir haben dann aber auch richtige, ja, Spielfilmsequenzen, also wo wir eine Figur sehen, die durch diese Räume geht und die Kamera sich dann da so durchbewegt. Und genau, mich würde interessieren, wie fandet ihr das? Vielleicht Christoph, du erstmal. Bevor Christoph sagen kann, wie er es so in den Backrooms fand, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com/katz und das haben wir tatsächlich auch bitter nötig. Also falls ihr Lust habt, dass dieser Podcast immer so wöchentlich weitergeht, dann schaut gerne mal nach. Am meisten würde es uns was bringen, wenn ihr einfach direkt eine Jahresmitgliedschaft abschließen würdet. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch direkt auf den Katz-Discord-Server kommen, wo wir regelmäßig über Filme und alles mögliche andere diskutieren. Vielen Dank.
Also ich bin erstmal total glücklich, dass es diesen Film gibt. Da haben wir irgendwie häufiger drüber gesprochen, immer wenn es irgendwie einen Genrefilm gibt, der das in den Fokus rückt, der irgendwie die Leute mitnimmt, der zeigt, ey, es gibt anspruchsvolle Formen, was zu machen, was irgendwie seit Jahren schon versucht wurde, dann finde ich es erstmal gut und insbesondere finde ich es gut, wenn ein großes Publikum findet. Ich finde, es ist einer der schönsten Filme, um darüber zu reden. Also er hat irgendwie genug Interpretationsspielraum, um sich darüber zu unterhalten. Die Besetzung ist gut, technisch ist er sauber. Mein Riesenproblem, und ich bin gespannt, ob wir das irgendwie lösen können, ist, dass ich die Backrooms und das Konzept der Backrooms in diesem Film nicht gruselig finde. Dass es mich nicht gruselt. Und das wundert mich selbst am meisten, weil eigentlich hat das so viel Textur von Dingen, die ich gruselig und verstörend finde. Also es hat irgendwie sowas Lynchiges von Orten in unserer Realität, die nicht den Regeln unserer Realität gehorchen. Und ich finde manche David Lynch-Filme unglaublich unheimlich. Es hat ein bisschen House of Leaves und auch da ist ja die Prämisse, dass jemand sein Haus ausmisst und es ist innen breiter als außen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr creepy. Ich habe mich an einen meiner liebsten Romane, Piranesi von Susan Clarke, erinnert gefühlt, wo es auch um Labyrinthe geht, in denen Leute ihre Identität verloren. Also all diese Dinge, selbst die Ästhetik, die mich an die Kurzgeschichte Yellow Wallpaper erinnert hat, sind Sachen, die mich eigentlich triggern müssten, die mir Angst machen müssen, die mir Unbehagen bereiten müssen. Aber irgendwie habe ich ihn sehr zurückgenommen und sehr analytisch geguckt. Und das hat mir den Film nicht verdorben, aber ich glaube schon, dass es halt meine Seherfahrung ein ganz klares bisschen geändert hat, weil ich dann angefangen habe, mir über Story, über Figuren, über Logik, über ja, Reaktion Gedanken zu machen, obwohl der Film eigentlich von meinem Gefühl her eher sagen wollte, ist das nicht alles weird und creepy und unsettling und ist es nicht unangenehm für dich, dass es sowas in der Welt gibt? Und dieser Punkt hat bei mir nicht ganz funktioniert und vielleicht finden wir raus, warum. Ich habe ein paar Ideen. Aber alles in allem finde ich ihn toll im Kopf, aber mein Bauch hat er noch nicht erwischt.
Was ist deine Vermutung, warum das bei dir nicht funktioniert hat, also woran das lag?
Ich glaube, es zielt dahin, dass mir hier zu viele quote-unquote Regeln sind, die sich nicht ändern. Dass die Tür immer die Tür ist, dass du da rein und raus kannst, dass du Aufnahmen machen kannst, dass du eine Karte von diesen Räumen anwenden kannst, dass du theoretisch die Polizei rufen könntest und die geht damit rein. Und ich glaube auch, dass nichts rauskommt. Also das sind halt immer Dinge, also es ist eine Welt, in die kann man rein und kann auch wieder raus und nichts hindert einen davon. Und die ist eigenartig, aber sobald du halt, also wenn du nicht die Neugier hast und wenn du nicht den Wahnsinn hast, da reinzugehen, dann tangiert die dich hier erstmal nicht. Und ich glaube, über solche Dinge habe ich dann häufig nachgedacht, im Sinne von, was ist die Logistik, was würde ich in der Situation tun? Und wenn denn die Schlüssel sind, ah ja, in der Situation würde ich die Polizei rufen, dann würden die durch die Wand gehen und sehen, dass meine Warnverschlüsselung real ist. Und dann finden wir eine Lösung, so im weitesten Sinne. Aber wie gesagt, das ist irgendwas, was in meinem Kopf passiert, als ich den Film gesehen habe. Und vielleicht liegt es auch an was anderem. Ihr fandet den beiden, also sozusagen, also wenn ihr jetzt darüber redet, war es was euch wirklich auch aktiv gegruselt und Unwohlsein verschafft hat?
Ich würde sagen, ja, teilweise schon. Aber ich glaube, dass das wirklich bei den Backrooms ein ganz interessantes Spannungsfeld ist. Diese Frage, ist das, was wir gerade sehen, offen und unklar und zieht mich das so rein? Also wie, weiß ich nicht, bei Mark Fisher auch The Weird and the Eerie im Gegensatz zu jetzt richtigem Horror tatsächlich.
Ja, genau.
Also ist gerade dieses Unerklärte, dieses Übergangsmäßige, auch das Liminale, ist das gerade das, was mich so fasziniert? Oder wenn das dann zu doll erklärt wird, ist es dann wieder auch weg, dieser Moment? Ist der wieder verpufft? Und ich habe das Gefühl, der Film versucht einen schon immer weiter anzufüttern und dann wieder loszulassen, was zu erklären und dich dann wieder zu verlieren in dieser Welt. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ich könnte mir aber sicherlich Also da könnten wir uns bestimmt alle einen spookieren, einen formal noch radikaleren, einen krasseren Backrooms-Film vorstellen. Also ich habe in meinem Video Wavelength von Michael Snow zitiert, wo wir auch, also J.E. und ich hatten darüber geredet in der Folge zu Experimentalfilmen. Und da hast du ja nur einen Zoom auf einen Raum und das ist auch super spooky auf so eine Art. Und der Film versucht ja hier ein narrativer Film zu sein. Aber ich finde eigentlich gerade diese Ebene, die du ansprichst, dass jemand reinkommen könnte, dass es nicht quasi ist, dass es nur im Kopf der Person, sondern es ist da und es geht immer weiter. Das ist was mich immer auch schon bei Videospielen fasziniert und ich finde, der Film hat das teilweise toll gemacht, also wo er selber da zum Beispiel das erste Mal reingeht und dann sieht man diesen Pappaufsteller, der so mit ihm redet und dann guckt er, wo geht das Kabel hin, hier komme ich nicht drüber, dann dreht er sich so um, okay, da ist irgendwas hinter dieser Tür, er macht die Klappe auf, da ist eine Tasche drin, er guckt durch, dahinter ist wieder so ein gelber Raum, er geht in den gelben Raum, hier ist ein Stuhl drin, da ist ein Loch, ich gucke ins Loch, da sind Stühle, hier geht's hoch, auf einmal kommt was, das ist dann die Frage, ob das so hilfreich ist, dass einen immer dann wie in einem Horrorfilm etwas jagt, aber das hätte ich mir ewig anschauen können, das liebe ich eh an Spielen, also die auch, ich liebe so Megastrukturspielen, die immer weitergehen, dieses bizarre Gefühl von jemand hat's gebaut, aber es geht auch einfach immer weiter und was ich da natürlich witzig finde, ist, dass die diesmal, er hat es ja vorher in Blender alles gemacht und es sollte nur so aussehen wie echt, wirklich das alles gebaut haben, also ich finde, man hat tatsächlich auch so einen Spaß daran, dass man denkt, okay, und diesmal haben sie gesagt, wir bauen das jetzt wirklich alles und jagen da Leute durch. Janik, wie ist es denn für dich? Ich glaube, du fandst den Film ja auch recht gut. Erstmal gruselt dich das und ja, wie siehst du es?
Na, erstmal ist mir gerade nochmal aufgefallen, wie mich dann doch meine Erinnerung, wie die Erinnerung von den Backrooms aufgesaugt wurde, weil ich eben noch überlegt hatte, ob mir das vielleicht während der Schulzeit schon begegnet ist, aber dieser tatsächliche Backrooms-Post ist ja dann eben erst 2019 erschienen, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, da war ich auch schon aus der Schule längst raus, aber was ja nur dafür nochmal spricht, doch also wie präsent einfach solche Übergangswelten und solche, ja, so ein Zusammenrändern von Unendlichkeiten, wie das eigentlich vorher schon präsent ist. Und wenn es jetzt um den Film geht, ich würde sagen, ja, beim ersten Sehen hat er mich durchaus gegruselt. Ich finde den, also allein von seinem Einstieg ausgehend sehr effektiv gemacht. Wir fangen ja gleich mit dieser Found-Footage-Sequenz an und ja, der verlässt dich dann auch auf Jumpscares und dann flattert die Möwe auf einmal ins Bild und sowas. Aber ich fand schon da einfach dieses, den Versuch sehr geglückt, diese Art von Ästhetik der Kurzfilme auf diese Kinoleinwand zu übertragen, also dieses dauernde, halbfertige oder unfertige, diese grotesken Vermischungen, also dass dann da auf einmal Steuerräder vom Schiff an der Wand hängen und man hört da die Möwe und dann ist aber der Strand ist nur so eine Fototapete, also das finde ich schon sehr unheimlich zusammengebaut. Und ja, klar, man könnte, wie ihr auch schon beschrieben hattet, immer sagen, der könnte jetzt noch radikaler sein, so keine Ahnung. Wir hatten dann jetzt zuletzt auch die jetzt oft herbeizitierten Skinamarink und die Outwaters, die dann halt tatsächlich vielleicht noch radikaler waren. Die haben dann aber jetzt vielleicht auch nicht das ganz große Massenappeal, wie das ein Backrooms-Film hat. Aber ich denke, der schafft schon einen ganz guten Zwischenweg von, der ist schon vergleichsweise für so ein Massenphänomen sehr experimentell, eben weil er sich zum Beispiel auch so viel Zeit nimmt, dann doch auch ohne Dialog zum Beispiel uns diese Räume erkunden zu lassen, auch wenn wir dann jetzt hier oftmals in die dritte Person, also in die Third-Person-Perspektive quasi umwechseln und das nicht alles aus der Ego-Perspektive wahrnehmen. Also einerseits das zu bedienen, gleichzeitig aber trotzdem, wie er das eben versuchen sollte, wahrscheinlich aus seiner Marktlogik heraus so ein bisschen anknüpfungsfähig zu sein. Und ja, da kann man dann natürlich bemängeln, dass er dann so diese Küchenpsychologie da auspackt. Aber das ist ja nicht alles so. Da steckt ja doch irgendwie noch mehr dahin. Und ich glaube auch, all diese Intellektualisierungen, die man mit den Backrooms angestellt hat, also was das jetzt mit dem sogenannten Late-Stage-Capitalism zu tun haben könnte. Und dann noch dieser technische Wandel, den man jetzt die letzten paar Jahrzehnte einfach ja mitvollzogen hat, den Kane Parsons vielleicht gar nicht mehr so miterlebt hat, aber halt ein paar Leute wie ich zum Beispiel, die jetzt ein paar Jährchen älter sind, also wo das einfach extrem präsent ist, was der Film da zeigt, auch in seinem Unbehagen, was da an Gleichzeitigkeiten, an technologischen Möglichkeiten präsentiert wird, da bietet der Film schon extrem viel an.
Wie war es denn für dich, Christian? Also war es nur Kopffutter oder war es was dich auch tatsächlich unangenehm berührt hat?
Doch, mich hat das schon teilweise auch unangenehm berührt. Also es sind natürlich, er will natürlich Horrorsequenzen da auch drin haben, das ist tatsächlich so. Ne? Man hat aber auch, finde ich hier bei dem Film immer so das Gefühl, man kann jetzt sagen, ja, das ist alles verplottet, da wird viel mit Musik im Horror gearbeitet, da gibt es teilweise Jumpscares und dann haben wir auch noch die Psychologisierung, also ja, ein A24-Horror-Hit ist geboren, so ungefähr. Ich finde aber, man kann den Film schon produktiv auch als Kommentar irgendwie so darauf lesen, darauf darauf, dass der Film uns jetzt nochmal abbildet, wie man halt einen Horrorfilm macht oder was man mit den Backrooms alles anstellen könnte. Er macht eine sehr effektive, am Anfang eigentlich, finde ich auch, Found-Footage-Sequenz, bei der wir auch wiederum so ein bisschen neue Sachen sehen, also das mit der Möwe, mit diesen nautischen Geschichten, die da irgendwie so drin sind zum Beispiel. Dann ist es so, wenn wir die zweite große Reise in die Backrooms haben, dass wir wirklich, wie du es gesagt hast, Janik, so ein bisschen Third-Person-mäßig eigentlich dran sind und sich dann so ein seltsamer Level-Design-Grusel und aber auch Humor halt ausbildet. Also ich fand das ganz toll, weil so lese ich oft auf Videospiele. Ich finde, wenn du gerade diese Exploration-Spiele spielst, dann hast du oft das Gefühl, du bist gerade in Kommunikation mit der Person, die das Spiel gemacht hat, und die will dich immer so hinleiten auf irgendwas und du weißt aber noch nicht, wohin. Und ich fand gerade diesen Moment, als das Monster kommt und er muss diese Schräge hoch und kommt dann natürlich nur so knapp hoch und macht dann die Türen nacheinander auf. Und natürlich ist die dritte Tür dann die dritte Knauf, der aufgeht. Und dann geht er durch. Dann ist da aber der Gang wieder ganz eng, sodass er da durchkommt. Dann ist er im nächsten. Und irgendwie, ich kann mir da so, mich da so drüber freuen, also in diesem seltsamen Gefühl des Grusels, des Designs hängen zu bleiben. Und habe schon das Gefühl, dass der Film auch schon zeigt, wir haben echt eine Faszination auch einfach mit Museen, mit Ausgestellten, mit Räumen an sich. Und das muss ich sagen, das haben echt wenige Filme, die auf so einem Blockbuster-Niveau das versuchen, jetzt an eine große Masse zu bringen, dass sie sich so drum drehen. Also wir haben das ja öfter, dass wir sagen, der Horrorfilm spielt vielleicht hauptsächlich an einem Ort oder der Ort ist gruselig. Also man könnte das sagen über Kubricks The Shining oder man könnte das eben sagen über Cube. Und es gibt sicherlich andere Filme, bei denen man sagt, eigentlich ist so dieser seltsame Ort das, was einen verstört. Nur bei Backrooms hatte ich irgendwie noch eine andere faszinierte Sache. Und ich habe da in meinem Video so ein bisschen am Ende drüber geredet. Der Film spielt ja sehr viel mit dieser Logik des Kopierens. Also die Backrooms sagen uns ja so ein bisschen, irgendwie ist das Kopierte auch das Gruselige. Irgendwie ist so eine Massenproduktion und so eine automatisierte Produktion ist irgendwie spooky. Ich bin immer dran, wisst ihr noch ganz früher bei Windows 98 oder so, wenn manchmal hat der Computer gesponnen, dann wurde das Fenster immer so seltsam kopiert. Also dann konnte man das so über den Bildschirm ziehen. Das hat dann so Schlieren gehabt und immer ist dieses gleiche Fenster aufgetaucht. Und das sind so seltsame Kopiermomente, bei denen man auf einmal so innehält und sich denkt, ah, das ist ja irgendwie spooky. Mhm. Also sobald das nicht mehr genauso funktioniert, wie ich das gewohnt bin, sondern sich so ein bisschen ändert, so ein bisschen vervielfältigt, sobald so eine Wucherung stattfindet, finden wir das faszinierend und fühlen uns nicht mehr wohl. Und auf mich hatte der Film tatsächlich einen riesengroßen Effekt, indem ich das Gefühl habe, er zeigt mir die ganze Zeit solche Dioramen und zeigt die ganze Zeit, guck mal, so sind die, so ist hier der Mann, so ist die Frau, so sind die Backrooms und so, dass je länger ich das angucke und dann aus dem Kino selber, aus dem Kinosessel aufsteige und dann zurückgehe durch dieses Multiplex, dass ich auf einmal merke, also wie diesen musealen Blick auf die Welt habe, diesen Kunstblick, den man immer hat, wenn man aus dem Museum kommt, dass man auf einmal so merkt, krass, unsere Welt ist auch super zusammenkopiert, die aus irgendwelchen Sachen so. Und dahinter laufen halt auch irgendwelche Codes, zum Beispiel des Kapitals und so. Und irgendwie, also das macht großen Spaß. Man kann jetzt sagen, man hatte diesen Effekt nicht oder man sieht das nicht so im Film. Der Film hat mit seinem Ende ja, wo wir die Ebenen runtergehen, also legt nicht ganz diese Sichtweise an. Eigentlich ist es umgekehrt, aber ich finde, es irgendwie trieft es so aus diesem Film, dass auch die Welt, die wir draußen sehen, dass das auch irgendwie nur so Backrooms sind. Und dann merken wir, Mist, wir wohnen eigentlich auch in solchen komischen, zusammenkopierten Räumen und Welten. Und das hat der Film jetzt auch beim zweiten Mal, als ich nochmal reingeschaut habe, mit mir gemacht, dass der so seltsame, verengte Shots hat, auch auf die Außenwelt, die einen irgendwie gruseln. Und auch da kann man sagen, das machen alle A24-Filme, so ein Center-Framing, so eine seltsam schräge Kamera, ein bisschen die Farben aufdrehen, aber hier haben viele Sachen, bei denen ich denke, bei A24-Filmen, das haben wir schon tausendmal gesehen, auf mich besser gewirkt, weil ich dieses grundsätzliche Unbehagen mit den Räumen an sich, das hat mich wirklich gepackt im Gegensatz zu dir, Christoph, dass ich wirklich denke, das ist wirklich eine geniale, das ist toll, diese Backroom-Sache, die sich da zusammen ausgedacht haben im Internet. Ich fand's gut.
Diese Leute mit den Backrooms, ja.
Genau, ich was muss, ihr euch da zusammen genau, die getackert Kids habt von heute PC.
Und ihre Backrooms. Also ich muss auch wirklich nochmal betonen, ich fand den Film trotzdem gut und es wäre auch nicht der einzige Horrorfilm, bei dem ich verstehe, was an ihm gruselig ist, auch wenn ich es nicht selbst nachvollziehen kann. Also da schaltet sich manchmal einfach so der Filmanalytiker bei mir auch ein. Ich mochte auch seine surrealen Momente, aber es war für mich halt eben genau das. Also wenn da quasi diese halb versunkenen Berge aus Couchmöbeln aus dem Boden ranken, dann finde ich, ist das ein spannendes Bild und ich finde es cool. Aber es ist halt für mich eher so ein, ah ja, wow, krasse Idee, schön, mir gefällt das, was hier mit der Welt gemacht wird, besonders auch wenn es super erklärend war, diese Montage wie eben Realität zur Erinnerung wert und wie halt das Apartment von ihr, glaube ich, von der Psychologin Mary quasi von einem ausgeschalteten Apartment sozusagen zu einem Erinnerungskonstrukt in den Backrooms wert. Und ich finde es total spannend, dass wir so unterschiedliche Herangehensweisen an den Film haben. Bei mir war es halt tatsächlich irgendwann so, und ich bin gespannt, ob ich da irgendwie so komplett alleine mitstehe oder ob ich zu viel Zeit habe, darüber nachzudenken, weil ich halt so wenig in die Atmosphäre des Horrorfilms reingezogen wurde. Ab dem letzten Drittel war ich halt so, ah ja, alles klar, wir sind in einer AI-Metapher. I get what you want to say to me. Wir sind in einer Welt, in der aus Realität immer wieder abstrusere Erinnerungen werden, die quasi in einer Anderswelt gelagert werden, wo sie sich mehr oder weniger selbstständig machen, in die wir Zu- und Ausgänge haben, aber die wir nicht beeinflussen können. Und nachher kommt ein Wissenschaftler, der sagt, weißt du was, eigentlich haben wir MRT-Maschinen hergestellt, aber jetzt machen wir nur noch das. Wir machen nur noch Backrooms, wir erforschen nur noch die Backrooms. Nix ist bedeutender als die Backrooms, aber wir verstehen nicht, wie sie funktionieren. Und also es ist unsinnig, einen Film auf eine Aussage runterzusetzen. Also ich mache jetzt nicht irgendwie Backrooms explained, it's all about AI. Aber gerade die Unterschiede zu den Original-YouTube-Videos, das erste war so wirklich, einer ist in dieser Welt reingeglitscht, es gab keinen Ein- und Ausgang und dieses Erinnerungsthema war da noch gar nicht drin, sondern eher so das Labyrinth, die Verwehrtheit und die Unendlichkeit. Und ganz viele Dinge, die hier geändert wurden, habe ich gedacht, okay, ihr möchtet mir gerade hier eine Metapher dazu zeigen, was gerade in unserer Welt mit AI passiert. Habt ihr das auch irgendwie gefühlt oder ist das halbwegs nachvollziehbar, warum ich das gesehen habe oder sehe ich hier Phantome im gelben Wallpaper?
Ich hatte das auch im Video und Yannick, du hattest das auch in deiner Rezension für Player auf jeden Fall, diesen Gedanken, ne?
Ja, das hatten ja, glaube ich, ganz viele jetzt inzwischen. Also ich glaube, ich habe auch, da habe ich gestern noch mal so ein bisschen quer gelesen, irgendjemand schrieb wohl, dass sich Kane Parsons dieser AI-Deutung so ein bisschen verweigert. Aber weiß nicht, habe ich es nicht noch mal tiefer recherchiert, aber das wäre auch noch mal ganz spannend. Aber dafür fand ich es schon auch sehr eindeutig. Also spätestens, wenn wir dann die große Texas Chainsaw Massacre-artige Dinner-Szene da haben und wenn dann zum ersten Mal man diese Leute sehen kann und also wie sie falsch erinnert werden und dann haben sie da auf einmal 8 Augen oder was auch immer oder dieses, ja, verzerrte Gesicht von der Partnerin von Clark, also das schien mir schon sehr eindeutig auf so KI-Unfälle anzuspielen und was man da auch irgendwie mit anstellen kann und ja klar, dann so überhaupt dieses räumliche Konstrukt, also dass die Backrooms wie so ein, ja, ein riesiges, abstraktes Etwas sind, das so die Realität immer weiter aufsaugt, um das so Remixes anzustellen und Abstraktionen anzustellen, es fällt schon sehr schwer, das nicht irgendwie auf unsere aktuelle, ja, vielleicht ein Unbehagen gegenüber KI zu beziehen. Was ich vielleicht generell sagen würde, man merkt halt, dass das so ein erster Aufschlag sein soll. Also der will erstmal in ganz viele Richtungen vorstoßen und bietet erstmal ganz viel an und man kann das jetzt positiv auslegen und eben genau wie wir jetzt sagen, ach toll, da gibt es irgendwie ganz viele Sachen, die man da interpretieren kann und an die man anknüpfen kann. Im selben Moment kann man aber auch bei jeder einzelnen Facette sagen, na gut, so weit ist das jetzt aber nicht gedacht. Und okay, dann kann man jetzt genauso sagen, ja gut, der zeigt uns halt KI setzt irgendwie Sachen falsch zusammen und wir haben da so einen Effekt von Realitätsverlust oder was auch immer, aber viel mehr passiert dann da auch nicht und ja, klar, das passiert dann unweigerlich, weil hier alles ins Offene strebt, weil wir immer wieder in eine Sackgasse auch reingeführt werden, das entzieht sich auch so einer gewissen Fassbarkeit, dass man das jetzt eindeutig auf so eine Formel, eine These oder was auch immer runterbrechen könnte und er zeigt uns erstmal ganz viel, woran man später nochmal anknüpfen kann. Ich meine auch diese Kurzfilm oder allein dieser erste Kurzfilm gibt ja einen Vorgeschmack, was man auch visuell dann noch an Verwandlungen vielleicht mit diesen Räumen anstellen kann. So Teil 2 ist ja jetzt, glaube ich, schon so gut wie beschlossene Sache und wahrscheinlich bekommen wir jetzt da das große A24-Franchise und wir werden noch ganz viele andere Backrooms sehen und wie man die jetzt noch gestalten kann und so weiter. Aber ich muss sagen, ich freue mich da drauf. Und wenn ich auch nochmal zu der Dinner-Szene zurückkomme, also die dann gerne mit Texas Chainsaw verglichen wurde, das fand ich schon noch die spannendste Szene im Film, weil das was ja da tatsächlich für so eine kurze Zeit auch einen vielleicht pervertiert anmutenden, aber doch auf eine perfide Art und Weise einleuchtenden Kippmoment bekommt, indem man sich tatsächlich fragt, ist das nicht doch auch irgendwie was Beruhigendes, sich in diesen Backrooms dazu verlieren, in diesem Eindruck von Ewigkeit. Und dann ist es, dann wird aber auch das direkt wieder verkehrt. Ich meine, wir haben da mit diesem Clark eine Figur, die unter sozialen und finanziellen Abstiegsängsten leidet, beziehungsweise die auch schon abgestiegen ist auf eine Art und Weise und die sich da jetzt auf einmal einrichtet da in ihrem eigenen Reich, die versucht, diesen Raum zu vermessen, die auf einmal andere Menschen wie Puppen da drapieren kann und behandeln kann. Und gleichzeitig sehen wir aber auch der Mensch, der da so, ja, die Endstufe der, ja, Wahnförmigkeit, in dem der Mensch dann tatsächlich essbar wird, also zu so einer, ja, verzehrbaren Masse, die man wie Zuckerwatte oder Marshmallow einfach so reingreifen kann. Also auch das bekommt dann sofort wieder diese finstere Wendung. Aber in dem Moment, wo das so ganz kurz in der Schwebe belassen wird, das fand ich schon, ja, mit am markantesten an diesem Film.
Ja, da musste ich auch total dran denken, so als dann auf einmal man das Gefühl hat, ach so, die Backrooms können dann doch ein neues Zuhause werden, gerade für den Architekten, der in der richtigen Welt gar nicht die finanziellen Mittel hat oder vielleicht auch das Talent oder so, sich als Architekt dann wirklich zu verdingen, kann man dann die Backrooms irgendwie so nach seinen Erinnerungen dann ja vielleicht auch aktiv bauen oder sowas, ne? Das finde ich auch toll, also das ist etwas, was wir natürlich, ne, bei Jane Schönborn schon ganz oft diskutiert haben, diese seltsame Sache, die wir heute haben, so ist diese digitale Identität, die man sich selber schaffen kann, die aber irgendwie halt nicht in der Realität richtig ist, sondern irgendwie nur hinter diesen Screens stattfindet, ist die eigentlich was Tolles, ist die was Empowerndes, in das man sich entwerfen kann oder ist die gerade das Negative, von dem man eigentlich wegkommen muss, das ist sicherlich nicht so leicht zu beantworten, deswegen haben wir diese mehrdeutigen Filme, aber diese Ebene ist ja auch drin und ich fand es witzig, als du es gesagt hast mit der KI, Christoph, weil es gab, glaube ich, auch jetzt schon diesen Witz, dass immer so quasi Boomer oder Gen Xer oder vielleicht auch Millennials jetzt auf Reddit gehen und sagen, ja, ich habe es jetzt verstanden, die Backrooms sind das Internet. Und dann sagen halt so Gen Alpha, ja gut, ja, guten Morgen. So, das ist das für eine langweilige Interpretation. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, das Bild ist einfach an sich stark von diesen unendlichen kopierten Räumen. Mit denen kann man immer was Neues machen. Und dieser Grusel erschließt sich natürlich erstmal sofort, warum das irgendwie ein bisschen spooky ist. Und da kannst du natürlich vieles reinlegen. Ich weiß noch, als irgendwie Dune 1 damals in Venedig gelaufen ist und da war gerade der Rückzug der Deutschen ja aus auf Afghanistan und da haben alle gesagt, das ist jetzt der Film der Stunde dafür, da hat Denis Villeneuve wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, aber wenn das Bild natürlich einerseits sehr stark ist, aber auch eine Offenheit hat, dann kannst du das natürlich reinlegen. Und ich finde diesen Aspekt, den du genannt hast, Christoph, der war mir gar nicht so aufgefallen, dass wir quasi wirklich Nvidia hier haben, die draußen sitzen und denken, ach shit, eigentlich haben wir Gaming-Hardware gemacht, jetzt haben wir aber rausgefunden, dass wir KI machen. jetzt machen wir das immer weiter. Und so hast du natürlich viele andere Sachen, die du auch in die Backrooms irgendwie reinlegen kannst. Eine Sache, die ich noch spannend finde zu dieser Dinner-Szene, war, wir haben ja bei Geister, meinem Philosophie-Podcast, neulich über Platon, über die Politeia und auch über das Höhlengleichnis nochmal gesprochen, dass der Film, man kann das kritisieren und ich würde das auch kritisieren, dass er so stark dieses Psychologische und diese Traumata in den Vordergrund bringt, dass wirklich sie das Buch geschrieben hat, das irgendwie A Window into the Self oder so heißt. Und dann hört er sich das an, dann wird gesagt, ja, the mind builds rooms und sowas. Also es ist wirklich so vorgestottert. Und er sagt es ja irgendwann auch nochmal, ja, die sind halt so und so, diese Figuren. Und hier sind wir übrigens. Also da ist der Film wirklich daran, dass er das fast bricht, das Liminale der Backrooms und sagt, nee, das ist so, das sind Räume, unsere Traumata bauen diese Räume so. Das ist auf jeden Fall an der Grenze, finde ich, und grenzwertig. Aber ich finde interessant, dass der Film so oft mit solchen Doppelungen spielt und so Abbildungen von Sachen. Also die drehen ja zum Beispiel diesen Werbeclip für diesen Möbelhandel und da muss er dann so, bisschen wie bei Better Call Saul oder sowas, muss er dann da diesen Piraten irgendwie so spielen, um das zu bewerben. Also das ist so eine Abbildsituation. Oder er spielt mit seiner Psychologin in der Therapie, spielen die nochmal den Streit durch quasi, den sie selber in der Beziehung hatten. Und die Frage ist immer so ein bisschen ja auch, kann das, was bringt das Abbild eigentlich? Also was bringt uns das Abbild dieser Sache? Was wird da eigentlich dargestellt? Und normalerweise haben wir in der Psychotherapie ja die Idee, naja, das Abbilden bringt dann die Erkenntnis so ungefähr. Aber hier ist so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich tatsächlich so? Weil als sie dann das ja nochmal durchspielen in dieser Dinner-Szene, sagt sie ja dann irgendwie, ja, du bist einfach halt scheiße und dir ist nicht zu helfen. So ungefähr, rennt einfach weg so ein bisschen. Das finde ich spannend, weil wir dadurch diese kopierte Sache der Backrooms auch hier nochmal auf Narrativ unserer Ebene haben und wir natürlich auch in die Höhle gehen, ins Kino und uns den Backrooms-Film jetzt anschauen und uns fragen, okay, was sagt uns das jetzt eigentlich? Und ich bin da noch nicht jetzt zu einem Ende gekommen, ob ich das super fruchtbar finde, aber das finde ich spannend auf jeden Fall, dass der Film immer mit diesen Abbildern irgendwie arbeitet die ganze Zeit.
Auch wenn du sagst, also die Mary Klein, wenn sie dann sagt, du bist einfach scheiße und wenn da diese Konfrontation passiert, wie seid ihr denn jetzt damit umgegangen, mit dieser Ebene? Also, weil ich denke, der Film legt ja schon noch nahe, dass man das fast als so eine Art von, ja, Parodie auch auf so einen psychotherapeutischen Betrieb fast lesen kann. Also ich hatte das schon noch so gelesen, dass diese Mary Klein, also nicht, dass sich der Film über die lustig macht oder sich über die erhebt, aber dass die ja schon auch als so ein bisschen, ja, zwielichtige Geschäftsfrau gezeichnet wird. Also wir sollen ja schon auch lachen darüber, diesen Werbespot, den wir da im Fernseher sehen und mit diesem Fenster zur Seele.
Stimmt, von
und
ihr gibt's auch einen, ja.
Genau, und dann sehen wir noch diese Bücher irgendwann. Im selben Moment sehen wir, also einerseits tritt sie da als die gesetzte Therapeutin auf, gleichzeitig hat sie aber auch dieses Kindheitstrauma, das sie die ganze Zeit umtreibt, also wo ja auch so eine gewisse Fassadenhaftigkeit dann innerhalb des Films wieder eingerissen wird. Ich weiß nicht, also das hat für mich schon noch das nahegelegt, dass sich ja, dass da eine Art von Parodie gewissermaßen angestellt werden soll.
Ich habe es nicht als Parodie wahrgenommen tatsächlich. Also erstmal, es tut mir so leid, so die komplette Folge ist so, dass ich halt kühler auf Dinge reagiere als ihr, aber auch Diese Dinner-Szene, hatte ich das Gefühl, die ist mir ein bisschen zu talky, die ist mir ein bisschen zu tropey. Also ich kapiere quasi den Horror-Trope, dass quasi jemand den Elder Gott sieht und dann verrückt wird und sein Jünger wird, so nach dem Motto. Ich verstehe, dass jemand sich in das Alien verliebt und dann von ihm gefressen wird. Ich verstehe, dass jemand auf der Event Horizon fährt und plötzlich Leuten die Augen auskratzt. Also sozusagen, das war halt so das, was ich bei Clark gesehen habe. Und dasselbe habe ich so ein bisschen bei Irge. Also ich fand es alles interessant genug. Also hier versteht jemand das Genre und versteht, wie er damit umgeht. Aber es war halt für mich dann wieder diese Sache, ja, es gibt in den Horrorfilmen immer die eine Person, die das übernatürlich nicht glaubt und die muss zweifeln und da ist halt wieder mein Sinn für Logik reingekickt. Da ich dachte, ey, das ist so leicht zu beweisen, dass es diese Backrooms gibt. Und er versucht es ja auch mit seinem Kamerateam und schaut daran. Aber im Sinne von dieser Horror-Trope, dass wir anstatt jetzt loszulegen, anstatt quasi das übernatürlich zu konfrontieren und so lange mit den Leuten, die an sich selbst zweifeln, die aneinander zweifeln, mit den Autoritätspersonen, die sagen, nein, in unserer Welt geht so etwas nicht, in unserer Welt gibt es Logik und Gesetze, an denen sich halten muss, bis sie dann selbst sozusagen von Grauen erwischt werden. Das hat er für mich nicht so starke Beine, um ehrlich zu sein. Und auch das hat für mich gut genug funktioniert, aber ich habe mich halt an so viel anderes erinnert gefühlt und ich hatte halt auf Figurenebene nie das Gefühl, dass es über diese Tropes hinausgeht. Also ich konnte Clarks unglaubliche Faszination mit diesen Backrooms nicht nachvollziehen. Für mich ist er durchgedreht. Es war nicht so wie bei Inception, dass sich Leute ihr perfekten Palast bauen, in dem sie quasi bis auf alle Ewigkeit jung miteinander sind, sondern der hat das Monster in sich gesehen und dem ist eine Sicherung durchgebrannt. Und genauso ging es mir quasi mit, also quasi die Story verlangt, dass halt jetzt die rationale Person in die irrationale Welt kommt und deswegen ist sie da und deswegen muss sie cracken und da quasi ihr Trauma konfrontieren. Und mal wieder, wenn ich mein AI, genau, schon ganz, und mal wieder, wenn ich meinen AI-Blick anlege, dann ist es für mich zumindest so ein bisschen fruchtbarer, wo ich sage, okay, so gehen wir unterschiedlich damit um, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da so ganz viel Substanz drunter liegt.
Da würde ich mich also diesem einen Kritikpunkt sogar anschließen. Das war auch so eine Stelle im Film, an der ich so ein bisschen gestutzt habe. Also wenn er dann wieder in die Therapiestunde kommt und hat auf einmal diese große Karte dabei und da ist ja einfach ein Stück Auslassung, was auch dem Publikum vorenthalten wird, während das ja eine ganz essentielle Szene ist. Also diesen Moment da zu erkunden, indem er auf einmal von der Furcht in die Faszination übergeht. Das wird da halt so herbeikonstruiert, damit dann später bei der Dinner-Szene die große Wendung erfolgen kann, dass er da auf einmal, ja, wie du schon gesagt hast, offenbar irre geworden ist und sich in dieser Welt eingerichtet hat, das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter erzählen können. Ich meine, du hast vorhin schon House of Leaves angesprochen, das ist ja immer die große Referenz, die da genannt wird. Wenn man das dann vergleicht, dann ist sowas da natürlich deutlich eleganter ausgebreitet und auch da gibt es ja so diese Stationen, also dass man dann da mit anderen Leuten reingeht in diesen Raum und dann wird da auch so eine Forschung angestellt und ich glaube, bei House of Leaves haben sie auch dann die Kameras dabei, die dann wiederum tradiert werden. Also das sind schon sehr verwandte Kunstwerke, die da auch in diese Internetkultur eingegangen sind. Aber ja, das sind dann so Momente, wo man einfach merkt, in der Art und Weise, wie man das jetzt versucht hat, in einen, ja, unter 2 Stunden lang Film zu pressen, da knirscht es dann manchmal doch, wenn man das mit diesen narrativen Elementen so auflädt. Aber ja, es hat für mich jetzt auch nicht den Film zerstört oder dass es mich so komplett rausgerissen hätte. Aber da gibt es sicherlich Stellen, an denen man schrauben könnte.
Ich finde auch, dass der Film wird so uninteressant, wenn man sich darauf so versteift die ganze Zeit, auf dieses Tropige und so. Ich verstehe aber auch, dass man das macht. Ich bin auch rausgekommen und dachte so ein bisschen so, diese viele Psychologisierung zum Beispiel, die da stattgefunden hat, ist ja irgendwie so ein bisschen ärgerlich. Und das scheint ja auch der Konsens im Internet zu sein. So, das ist irgendwie halt ein bisschen schade, wie man es umgesetzt hat. Aber was ich doch spannend fand, ist, dass der Film diesen Grusel für mich nicht ganz verliert und immer wieder an diese seltsamen Antworten, die gefunden werden, so ein Fragezeichen setzt. Also ist tatsächlich die Backrooms nur das Aufbauen der Traumata quasi? Ist es tatsächlich so, dass der Film sagen will, das ist alles nur psychologisch? Weil, wie du richtig sagst, Yannick, eigentlich glaubt er nicht so richtig, dieser Psychoanalytikerin, die da ist. Dann schafft sie es ja rauszukommen. Und wir müssen vielleicht auch doch nochmal darüber reden, dass ich finde, dass der schon ein paar tolle Horrorsequenzen auch wirklich schafft. Also wo ich wirklich da sitze und denke, ach, das hat er ja irgendwie toll gelöst, Ken Parsons. Ich weiß nicht, ob man ihm jetzt so väterlich und mütterlich gegenüber treten muss. Aber ich meine, dass wir nicht nur, also dass der Film anfängt mit einer Found-Footage-Szene und dann haben wir aber eine andere Found-Footage-Szene, die viel stärker in so eine Blair Witch-Richtung geht, weil wir dann so Teenager dabei haben, die auch reden und so. Aber wie er dann da runter muss mit der Kamera, dann immer hoch, dann sind wir auf einmal auf dieser Ebene und wir merken, ach krass, bauen die Backrooms diesen Ort jetzt aus seine Erinnerung, also da ist irgendwie ganz viel Wäsche, ist es ganz dreckig, merken wir da, okay, was ist bei ihm vielleicht mal gewesen, was da sich jetzt auf einmal verbildlicht in diesem ersten richtig ekligen Raum der Backrooms und dann ziehen die ihn ja hoch, er kommt hoch, dann wird die Kamera aber übergeben, dann fällt der andere wieder runter, dann fliegen die anderen hinterher und so, also ich hatte da schon auch großen Spaß, Backrooms haben ja auch oft so eine Spielplatz-Ästhetik und ich finde, hier hat man auch manchmal das Gefühl gehabt, man war so im Bällebad irgendwie mit den Leuten, als sie dann rausflieht, ist es ja auch so, dass sie dann durch diese, ja dann Häuser eher so durch muss, also da sieht es wirklich aus wie diese Einfamilienhäuser, in dem sie ja auch eingesperrt war tatsächlich, da muss sie dann durch über diese Couches klettern und sowas und dann kommt sie ja irgendwann da raus und kämpft gegen diesen Piraten und dann kommen die Wissenschaftler und die verstehen es ja auch nicht. Ich finde, der Film suggeriert am Anfang so ein bisschen, wie es ja auch bei Cube zum Beispiel ist, die Wissenschaft hat das gebaut, was da ist. Also das ist quasi ein Experiment oder sowas, was wir jetzt sehen. Aber es kommt ja dann raus, die haben es auch nur entdeckt. Und das ist auch so bei den Kurzfilmen ja von Ken Parsons. Da gibt es noch witzigerweise diese logistische Ebene, dass die sich denken, ach krass, das sind viele Räume, da können wir ja Sachen reinstellen. Also die sagen quasi dann einfach, ne, dieses Institut so, okay, da können wir jetzt ganz viele Sachen einfach lagern in den Backrooms. Wo man auch sagen kann, ach krass, das macht ja eigentlich diesen Mythos wieder so ein bisschen alltäglich. Aber ich glaube, dieses Hin- und Herspringen ist immer so das Spannende. Und hier ist es halt auch so, diese sitzen dann da und die sagen, sie haben es entdeckt und wir erforschen es, aber die wissen eigentlich auch nicht, was los ist. Und dann endet der Film halt mit diesem Kopiershot. Und ich hatte die ganze Zeit, ich würde dir zupflichten, Christoph, oder das so formulieren für mich, ich kann mir einen viel besseren Backrooms-Film vorstellen als den hier. Denn der Film hat, ich nenne das immer ja so eine Isekai-Ebene und das haben diese neuen Filme alle. Also die sagen jetzt, so die sehen Minecraft. Minecraft ist ja auch ein prozedural generiertes Spiel, was eigentlich spannend ist, in dem man ganz viel herstellen kann. Aber sie sagen, na, wir machen das als Isekai-Film. So jemand aus der echten Welt kommt in die Minecraft-Welt und dann ist die Minecraft-Welt da und dann läuft man da rum mit Jack Black und dann geht man wieder raus. Beim Mario-Film war es genauso. Die sind in New York, dann kommen die ins Pilzkönigreich, dann sind die da. Bei Avatar ist es auch so, ne? Da ist diese krasse Welt, aber die schließen sich erstmal an und sind da. Und hier ist es halt auch so, dass der Film ist, okay, der arbeitet in diesem Möbelhaus, findet dann diesen Spalt, geht da rein und das muss alles so erzählt werden. Das sind auch alles Elemente, bei denen ich denke, die machen es halt wirklich zu so einem konventionellen Film einfach teilweise und da kann man sich sehr dran stören, aber für mich ist trotzdem diese interpretationsoffene Ebene eine, die mich darüber hinwegsehen lässt oder sogar sagen lässt, ah, ich finde das doch ganz interessant teilweise, ich finde das gar nicht so blöd, wie das hier psychologisch aufgebaut ist, weil es nicht alles auserklärt und ich glaube, das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, an dem wir sind, ob dieser Film funktioniert oder nicht. Und wahrscheinlich würde ich sagen, wenn es jetzt nur den Film gäbe, nicht. Aber da es so viel andere Backrooms-Lore noch gibt, hat der Film, glaube ich, für mich diese ganze Welt geöffnet. Und das ist auch ein Verdienst irgendwie, weil er schon versucht, das auf unterschiedliche Arten darzustellen.
Er scheut ja zum Glück diese völlige Entzauberung, die eben sowas wie Minecraft vorgenommen hat zum Beispiel. Also wo man auch diese Portal-Quest-Fantasy hat. Okay, wir gehen da zusammen in die andere Welt rein und erleben ganz viele Abenteuer. Und zum Schluss ist dann die Moral von der Geschichte, wir können die Erfahrungen aus der Parallelwelt nutzen, um im echten Leben Unternehmer zu werden oder so. Und da jetzt endlich mal, ja, Schluss bloß mit dem Videospiel daddeln und jetzt endlich mal in die Lohnarbeit und in die Wirtschaft einsteigen. Also das war ja da so die Moral. Sowas macht Kane Parsons ja zum Glück gar nicht. Und ich meine, dieser Punkt, dass das mit der Psychologisierung nicht getan ist, da sind wir uns ja, glaube ich, jetzt alle einig. Und das wird ja dann spätestens hinfällig, wenn die jetzt schon oft beschriebene, ja, Forschungsorganisation dann da auf den Plan gerufen wird, die da auch nochmal eine andere Ebene oder den Versuch einer Beherrschbarkeit vielleicht dieser Welt da reinbringen, nochmal über die individuelle Figurenpsychologie hinaus. Also spätestens da kollabiert das alles. Und ich meine dann diese finale Frage von wegen, ist sie jetzt in der realen Welt, ist sie immer noch in der anderen Welt oder ist sie überhaupt selber schon nur die Kopie von der Kopie von der Kopie und von dem, was eigentlich mal von ihr übrig war. Also da wird ja auch wieder so eine gewisse, ja, so eine Ich-Essenz oder eine Vorstellung davon ad absurdum geführt, was der Film hier am Ende anstellt. Also das wird ja dann auch mal in eine ganz andere Richtung gelenkt, bei der ich vielleicht beim ersten Sehen auch so ein bisschen ernüchtert war und ich hätte mir vielleicht auch da wieder einen stärkeren Abschlusspunkt gewünscht, aber in seiner Konsequenz, wie auch da nochmal diese Verunsicherung vorgenommen wird, passt das für mich schon auf seine Art und Weise.
Für mich waren halt auch genug gute Szenen dabei, dass ich einfach an der Stange geblieben bin. Also auch das muss ich halt sagen. Also für mich war eine der spannendsten Sachen, wo er eben seinen Gegenstück das erste Mal begegnet, wo er die Kamera hinlegt und dann sieht man, dass jemand oder etwas anderes diese Kamera aufnimmt, was halt irgendwie einen Meter größer ist als er. Und das war halt so ein Moment, wo ich dachte, ja, okay, ich verstehe gerade, worauf er raus ist. Es ist clevere Sache mit der Found Footage, die er hier macht. Es ist wieder dieses Fenstermotiv, was immer wieder vorkommt, was in ihrem Buch vorkommt. Also für die Person auf der anderen Seite der Wand ist die Wand ein Fenster. Für ihn ist es eine Wand, so nach dem Motto. Ich war interessiert, was es da ist, plötzlich die Regie übernommen hat quasi, wem wir da gegenüberstehen. Und trotzdem hat es mich dann eben ganz oft einfach, ja, ein bisschen fallen lassen, wo mir dann halt nichts anderes übrig blieb, als wenn die Horrorelemente oder in den Momenten, wo die Horrorelemente für mich plötzlich nicht mehr gezündet haben, in die Psychologisierung zu gehen, in die Figuren zu gehen, in die Plotholes zu gehen. Und das ist sogar schade für mich. Also ich hätte mir gewünscht, dass der mich enger am Schlawittchen hält. Und die Lösung wäre wahrscheinlich tatsächlich sowas gewesen wie die oder wie das erste Video zum Beispiel macht, wo wir halt wirklich einfach so in diese Welt reingestoßen werden. Wo ganz viel einfach Verirren, Eingeschlossenheit und Verlorensein ist und wo es halt alles noch sehr viel unstrukturierter ist. Also ja, irgendwo landet er bei mir an einem ganz eigenartigen Punkt, so sehr ich ihn lieben möchte, aber zielt irgendwie genau zwischen all diese Dinge, die mir gefallen könnten.
Ich verstehe das total, weil ich finde das schon auch, dass wenn wir uns diese letzte Verfolgungsjagd, die ich schon ja auch gelobt habe, anschauen, wenn da aber tatsächlich stattdessen oder sagen wir nach der Tür, als sie die Treppe hochgeht oder so, nicht das Möbelhaus stehen würde, sondern dann nochmal 20 Minuten reiner Backrooms-Wahnsinn kommen würden und wir nicht sagen würden, gut, das ist jetzt sein erster Langfilm oder gut, da kommen bestimmt noch drei andere Backrooms-Filme oder gut, wir haben ja noch die Kurzfilme oder wir haben ja noch Videospiele und so weiter und wir haben das Phänomen, sondern das wäre dann, wahrscheinlich wäre das doch der Moment gewesen, um zu sagen, ich mache jetzt noch mal was ganz Krasses, was ihr euch nicht vorstellen könnt oder sowas. Ich sehe das auch so ein bisschen so, dass da auf jeden Fall noch was gegangen wäre. Ja, gibt es noch was ihr zu sagen habt zu Backrooms? Wir haben natürlich jetzt vieles aufgeworfen, aber man könnte noch ewig drüber reden, Yannick.
Ja, ich finde diesen Found-Footage-Aspekt noch mal ganz spannend. Da bin ich jetzt noch mal beim Nachdenken dran hängen geblieben. Ich hatte ja vorhin schon von diesem medialen Wandel gesprochen und ich meine, ich bin jetzt eine Generation, so bei mir war dann, weiß nicht, so ab 10, 11 Jahren der PC im Kinderzimmer und davor ist man trotzdem noch aufgewachsen mit so Disketten und CDs, auch das findet in diesem Film statt, das wird dann da auf einmal so anachronistisch nochmal eingeworfen, also man hat so irgendwie so dieses zwischen zwei Welten und jetzt haben wir natürlich unsere heutige Digitalästhetik und das physische Medium, also sowas wie die Diskette ist einfach verschwunden als Datenträger, also dass das da nochmal so gespenstisch ins Leben gerufen wird, so das sehe ich aus meiner eigenen Erfahrung und Erinnerung heraus, was man da eigentlich auch gerade im Jugendalter für einen Wandel einfach mitvollzogen hat und gleichzeitig finde ich das so interessant, dass jetzt so ja, vielleicht fast eine neue Faszination nochmal für diese Ästhetik Found Footage. Also wir haben diese verrauschten Camcorder-Aufnahmen dann eben wie bei Blair Witch Project. Gut, der Film soll es auch in den 90ern spielen, aber was ja eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Und dann prallt es da so aufeinander. Einerseits vielleicht wir, die so sitzen und diese ganze Found Footage-Welle miterlebt haben, die dann auch vor allem nach Paranormal Activity dann nochmal groß losgetreten wurde, dass das so totgeritten wurde, dass man das eigentlich schon kaum noch sehen konnte. Und dann gibt es vielleicht Leute oder eine Generation, die so ein paar Jahre jünger ist als wir, die jetzt auf einmal wieder eine Faszination für diese Found-Footage-Ästhetik bekommt, aber nicht eine Found-Footage-Ästhetik, wie sie heute aussehen würde, aussehen müsste in der Smartphone-Kultur oder so, wie das vielleicht, wie wir das in so einem Film wie Baby Invasion hatten, wo auch so eine, ja, Streamer-Twitch-Ästhetik schon mit reinkommt, sondern dass man da einfach nochmal ein Jahrzehnt zurück eigentlich springt. Also das als Beobachtung fand ich irgendwie total spannend. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man da zukünftig mit umgehen wird, ob man da jetzt einfach auf dieser Ebene des Analog Horror bleibt, also dass man genau mit diesem Anachronistischen weiterspielt oder ob sich da vielleicht auch nochmal eine Entwicklung abzeichnen wird.
Das finde ich auch total interessant, dass dieser Grusel dieser Zeit auf einmal mit so einer Versetzung dann stattfindet. Mhm. Also wir haben das ja gerade beim Gaming, dass diese PlayStation 1 Ästhetik für uns auf einmal wahnsinnig liminal und sonst was wirkt. Und das war ja damals nicht so, als man vor der PlayStation 1 saß, hat man sich nicht gedacht, wow, was sind das hier für liminale Räume in Final Fantasy 8 oder sowas, sondern irgendwie passiert was, genau, mit diesem Zeitsprung, der es auf einmal seltsam macht, der aber auch immer diese Faszination hat. Und das ist für mich auch dieses, Christoph, wo du so meintest, du verstehst nicht, warum er da reingeht. Ich hatte einmal ein Video gemacht auf Gamekritik auf dem Kanal zu Megastrukturen und hatte da so das Gefühl, es gibt sowas wie so ein ozeanisch Unheimliches. Also bei Freud haben wir ja dieses Ozeanische, man fühlt sich verbunden, sondern sowas wie, es ist nicht gut für mich, aber ich will da rein. Und das ist für mich was diese liminalen Sachen immer haben. Es gibt auch von Junji Ito ja diesen Manga, wo die alle ihr eigenes Loch finden, was genauso in ihrer Form im Feld. Und dann gehen die da so rein und irgendwie
den ich auch unheimlich finde außerdem.
Irgendwas gibt es da in diesem so, ich will da rein, ich habe so eine Faszination, da reinzugehen und genau, das ist etwas, was dieses Phänomen auch für mich zeigt und aber auch, was ihr jetzt nochmal durch anspricht, ist dieses Ganze, diese mega Warenwelt der 80er, 90er, vielleicht noch davor, aber dann, wenn es so richtig losgeht, kippt auch nochmal auf uns zurück, also diese Malls, diese Spielparadiese, dieses, sieht ja alles aus, als könnte da auch ein McDonald's drin sein und Ronald McDonald kommt um die Ecke und sowas, Sachen, wo wir auch die Kindheit vielleicht verbracht haben, ne, irgendwie dann auf diesen Rutschen, die es da gibt und sowas, also das kommt jetzt nochmal alles zurück und gruselt uns irgendwie und da hängt natürlich auch ganz viel dran, also man kann einmal sagen, wie du es gesagt hast, Yannick, so Late-Stage-Capitalism, Arbeitswelt, man kann aber auch sagen, an sich diese riesige Konsumwelt und natürlich dann auch das, vielleicht ist es auch das, in der, ich gucke zum Beispiel ganz viele so Travel-Influencer oder nee, sind keine Influencer, aber die machen so YouTube-Videos und die sind dann immer in Hongkong und dann sind die irgendwie auf Bali oder in Tokio und sowas und funny ist, die gehen halt immer in Cafés und alle Cafés sehen gleich aus. Also man hat wirklich so das Gefühl, so, ihr könntet zu Hause bleiben, weil dieses Café mit Flat White und dies und das gäbe es auch bei euch zu Hause und das ist ja eigentlich auch was Altes, was wir aus den 90ern kennen, diese Globalisierungskritik, die McDonaldisierung von allem und so. Aber ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt halt so far gone schon in diese Richtung, dass wir schon nicht mehr unsere eigenen Texte schreiben können, weil die KI uns die vorrät irgendwie, was wir jetzt machen sollen. Man kann von Glück sagen, dass wir im Podcast jetzt hier gerade noch frei reden und wahrscheinlich ist das Schöne daran auch nur, dass wir irgendwie Sprachfehler haben und uns falsch an den Film erinnern. Aber da wirkt das jetzt noch mal so vielleicht auch zurück. Das ist vielleicht auch eine Sache, ne? Dass diese 80er, 90er, wo das so anfing mit dieser Kapitalismuskritik auf so einer Ebene, also es gibt ja immer, haben wir glaube ich auch schon bei Katz öfter drüber geredet, dass man bei Fight Club und sowas sagt, ah krass, wie schlimm die ihr Leben damals fanden, dabei hatten sie es doch gut, ja, sie konnten sich irgendwie eine Wohnung leisten und sie haben im Büro gearbeitet und ich denke dann immer, nee, das fanden die nämlich auch schon gruselig und scheiße eigentlich, diese No-Future-Sache und das kippt irgendwie mit diesen Backrooms auch nochmal jetzt so zurück, das finde ich auch irgendwie interessant daran, diese ganze Ästhetik, die da dranhängt und wenn man es weiter ausführt, ist natürlich die Frage, ne, ein nächster Backroom-Film würde der auch in den 90ern spielen oder würde der heutzutage spielen, ja.
Es ist halt so ein bisschen das Prinzip des Liminal Horrors, dass er eben auf so vielen Grenzen geht. Und ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr eine andere Seherfahrung hattet als ich und das so viel, also auch das, was du gesagt hast, Christian, so die Faszination an diesen Backrooms mit der Jinjo Ito-Geschichte, also das ist was, wo ich Jinjo Ito nachvollziehen kann und Backrooms sind für mich halt nur Räume, also irgendwo scheint da so ein leerer Fleck in meinem Herzen zu sein, wo halt sich die Backrooms nicht einnisten können. Also klar, ich verstehe es auf dem Papier, aber ich vollziehe es eben nicht nach. Aber was ich auf jeden Fall nochmal so doppelt und dreifach unterstreichen möchte, es ist ein Debütfilm und dafür ist er fantastisch. Also die Referenzen, die ich ja angezogen habe, dass ich gesagt habe, oh, ich hätte mir sowas wie Lost Highway gewünscht oder wenn wir irgendwie neueren Datums gehen würden, I Saw the TV Glow macht für mich halt eine super unangenehme Welt auf, die irgendwie in Surrealität stolpert und von Nostalgie geradezu verseucht ist. Also das war ein Film, der mich tatsächlich aufgewühlt hat, der mich überall getroffen hat, wo es wichtig war. Und wo es halt auch unsinnig wäre zu sagen, ah ja, hier, guck mal, der macht das so, der macht das so, deswegen ist es besser, sondern es sind einfach andere Impulse, die uns ansprechen. Aber sowohl Lost Highway als auch I Saw the TV Glow sind nicht halt Erstlingswerk. Also Lynch hat so viele Filme davor gedreht und auch die Sachen, die Jane Schoenbrunn nur ein paar Jahre vorher gedreht hat, fand ich gut, aber halt nicht so gut wie I Saw the TV Glow. Und deswegen, auch wenn ich diese Magie und den Horror und die Faszination der Backrooms erstmal nur erklären kann, ohne sie zu fühlen, bin ich total gespannt, wie es weitergeht. Also wenn Kane Parsons da quasi in diese Richtung sich weiterentwickelt, wenn er irgendwie Learnings nimmt und mir einen neuen Film präsentiert, der mich plötzlich auf eine Art und Weise abholt und erwischt, mit der ich nicht gerechnet hätte, dann bin ich total dabei und wird mir sofort eine Karte dafür kaufen.
Und es ist ein Coming-of-Age-Film, würde ich nochmal stark machen. Wir haben zwei Erwachsene, die nicht erwachsen werden können. Wir haben die eine, die in ihrer Kindheit feststeckt, die den Sprung ins Berufsleben geschafft hat. Mhm. Wir haben den anderen, der den Sprung ins Berufsleben nicht geschafft hat und in so einer eigenartigen Zwischenwelt stecken geblieben ist. Und ich meine, das macht ja dann noch diesen Horror des Liminalen aus. Ich meine, das ist ein Begriff, der jetzt aus der Ritualtheorie kommt, der ja auch mit bestimmten Initiationsriten verbunden ist oder mit allen möglichen anderen Ritualen, die es vielleicht so gibt oder die es heute nicht mehr gibt. Ich meine, Victor Turner hat ja dann bewusst diese Unterscheidung oder Abgrenzung auch zum Liminoiden vorgenommen, also dieses Schwellenähnliches oder wie er das beschrieben hatte, also was dann vielmehr mit Elementen des Spiels und der Freiwilligkeit einhergeht oder wo auch so bestimmte, ja, Untergrabungen des Status Quo stattfinden können oder eine Kritik daran geübt werden kann, die jetzt in so einem richtigen Ritual, sag ich mal, wie es das vielleicht früher mal gab oder wie es noch vereinzelt gibt, wo das da einfach nicht so gegeben ist, wo das viel stärker mit so einem Zwang einhergeht, egal, ich will es nicht weiter auffächern, aber das ist ja dann im Grunde genommen der Gedanke dieses Horrors von Backrooms, dass du in so einer, ja, rituellen Phase, sag ich mal, des Lebens feststeckst und kommst einfach nicht voran. Also die Ankopplung an den neuen Zustand scheitert gewissermaßen und das wird sich auch immer weiter so fortsetzen.
Ah, das ist ja ihre Psychologie, die sie die ganze Zeit sagt.
Genau,
ne,
dass
sie
so sagt, trapped in loops.
Du musst deine, nee, das meine ich nicht unbedingt, sondern dass sie immer so sagt, du hast jetzt diesen neuen Zustand, ja, ganz am Anfang reden die nämlich in dieser Therapie darüber und da musst du dich jetzt so mit abfinden, ne? Bist du bereit, dich so jetzt in dich reinzuschauen und dich dieser neuen Situation abzufinden und er ist ja jetzt, ne, muss in diesem Möbelhaus da pennen, weil seine Frau ihn rausgeschmissen hat und genau, das ist ja auch sowas, ne, also wo man jetzt quasi diese liminale Phase fast durch hat und jetzt in der neuen Welt ist, aber man möchte da eigentlich gar nicht richtig ankommen.
Genau, das ist das gleiche Gespräch. Also quasi das ist, also ihre Erklärung ist, we're always trapped in loops, we're always doing the same stuff und das ist Gewohnheit und das ist Sicherheit und du musst quasi deinen eigenen Loop durch, also quasi du musst aus dem Kreis wieder eine Linie machen, du musst aufhören, alles zu tun, was du bisher gemacht hast, sondern im Leben vorangehen. Und ja, wir werden im Laufe des Films rausfinden, genau das wird er nicht schaffen, sondern ganz im Gegenteil, er wird sich am liebsten seinen eigenen endlosen Loop in den Backrooms zusammenbauen.
Ich finde halt, das ist, glaube ich, das, was ich mitnehme aus diesem Film und der Beschäftigung damit, dass das ein Grusel ist, das zusammenkopiert sein. Und das ist ein Grusel bei KI, die einfach sich neue Erkenntnisse zusammenkopiert aus allem, was sie gehört hat. Das ist aber auch ein Grusel bei uns. Ich meine, wir sind auch so Zellhaufen. Die Zellen kopieren sich die ganze Zeit. Dann entsteht mal irgendwie ein Fehler, eine Mutation, dann kommen wir da irgendwie so bei raus. Und dieses Zusammenkopierte, auch vielleicht, wie man denkt, wie unsere Welt gebaut ist, ne, dass wir es eben nicht mehr so haben, dass wie vor der industriellen Revolution quasi jeder Tisch einzeln gebaut werden musste von einer Person. Und alles waren irgendwie, es war so eine Welt der Unikate, auch wenn es da natürlich auch das Kopierte in Trends gab, ne? Oder bei Kultur an sich würden auch immer wieder Sachen weitergegeben und sowas, aber dass darin so eine Faszination und so ein Grusel liegt, das hat für mich dann doch der Film geschafft in dieser letzten Kamerafahrt nach unten, bei der man sich dann fragt, Okay, heißt das jetzt einfach nur dieses Ende, die Backrooms kopieren halt auch diese Situation, also ist jetzt bei den Wissenschaftlern und jetzt wird das in den Backrooms kopiert, oder soll das nicht was anderes heißen? Soll das nicht heißen, alles, was wir gesehen haben, war auch nur eine Kopie und wir selber sind auch nur so seltsame Kopien, ne? Und dann ist die Frage, welche Antworten findet man darauf? Und dann wäre die weitere Frage, gibt der Film da noch Sachen vor, die da interessant werden? Wahrscheinlich nicht, also habe ich auch selber gemerkt im Video, dann spinne ich weiter und überlege mir, welche Codes kopieren unsere Welt, aber das war für mich so einer der großen Inhalt dieses Films. Yannick, muss man Backrooms gesehen haben?
Ganz kurz, sorry, ich muss noch mal einen Gedanken hinterher schieben. Wir kommen nicht zum Ende. Wir duplizieren uns auch immer weiter und vervielfältigen uns. Weil ich ja auch diesen Gedanken, also die Figur des Wissenschaftlers, ich finde es eigentlich schade, dass der nicht noch viel mehr Raum bekommt in diesem Film oder vielleicht bekommt er dann in der Fortsetzung mehr Raum, weil das ja auch so eine brillante Vorstellung für den Film eigentlich ist. Also da ist jemand, der auf Arbeit einfach in diese Backrooms reingeht und sitzt dann abends wieder bei der Familie auf der Couch, also das als Routine, das finde ich irgendwie so beeindruckend oder überhaupt gleich am Anfang dieses irritierende Bild, wenn diese erste Found-Footage-Sequenz endet, dann geht ja der Fernseher aus und wir sehen da auf einmal so geisterhafte Gestalten vorm Fernseher sitzen. Keine Ahnung, wer das ist. Also sind das Forscher von dieser Gruppe da, die da ihr Unwesen treibt, oder was sind das für Gespenster, die wir da sehen? Das finde ich auch schon so ein gruseliges Bild einfach, mit dem der Film da einsteigt. Aber das nur noch als Bemerkung und Lob hinten ran.
Ich finde halt ganz witzig, das habe ich auch erst dann, glaube ich, später so richtig geblickt, dass halt, na, er sieht ihn ja dann in der Werbung und checkt so, ach, das ist der ja in der Backrooms ist, und dann finden sie dadurch so das Portal. Das finde ich irgendwie auch so, das wird ja nicht richtig erklärt quasi, aber deswegen können sie da ja am Ende rausholen. Und das fand ich irgendwie auch einfach eine witzige
Und ja, ich finde, man sollte, also man muss nicht, aber man sollte den Film durchaus gesehen haben. Ich finde, das ist schon...
Man muss gar nichts gesehen haben,
genau. Aber ich finde, der wird schon so seinem Hype gerecht. Ich meine, letztes Jahr hatten wir die großen Hype-Filme Sinners und Weapons und sowas oder auch diesen Bring Her Back. Da war ich ja eher so auf der Seite, dass ich gesagt habe, die finde ich so ein bisschen überbewertet und die finde ich jetzt auch... Also die finde ich irgendwie so banal in dem, was da am Ende rauskommt oder wie die sich selbst klein machen in dem, was sie eigentlich mal viel größer angefangen haben. Und da finde ich, ist das hier ein Film, bei dem eher das Gegenteil passiert. Also der vielleicht erstmal sehr schlicht in seiner, ja, in seinem erzählerischen Bogen anmutet und in den Brocken, die er uns hinwirft, aber der dann immer weiter wuchert. Und ich fand das gerade beim ersten Mal schon eine sehr beeindruckende Seherfahrung. Beim zweiten Mal schon nicht mehr so. Also ich glaube, das ist ein Film, den kann man jetzt auch nicht allzu oft angucken, er an Wirkung einbüßt, aber das war schon ein tolles Kinoerlebnis.
Ich würde auch sagen, man sollte sich den jetzt anschauen und finde es ganz schön, dass wir hatten das in der Box-Office-Tippspiel-Folge, hatten wir darüber diskutiert, weil ich hatte Backrooms in meinen Top 10 des Jahres seit dem Datum dann der Aufzeichnung, die wir da gemacht haben. Und dann war so ein bisschen die Frage, naja, aber das ist ja ein Film irgendwie, der hat ja keinen richtigen Bösewicht oder so. Oder da hat er irgendwie nicht so richtig, also was ist jetzt hier der Horror? Was ist denn das jetzt mit diesen Backrooms? Und das ist ein Film, der das dann doch auch als Thema hat, was ist es denn jetzt mit diesen Backrooms, mit diesem Konzept, und dass dieses Konzept dann doch so stark ist, um die Leute reinzuziehen, das freut mich irgendwie. Und ich würde aber sagen, man muss es zur Kenntnis nehmen, die psychologische Ebene, und sich fragen, was man damit macht, und auch die tropigen Horror-Sachen da drin und die vielleicht dann trotzdem ignorieren und dann weiter darüber reden. Und das ist deswegen, glaube ich, einer, der da wirklich zu anregen kann, auch wenn ich mir, wie gesagt, auch einen viel besseren noch Backrooms-Film hätte vorstellen können. Aber ich würde auch diesmal sagen, man sollte den vielleicht sich schon anschauen, weil ich auch, glaube ich, finde, bei Weapons fand ich noch ganz erfrischend, dass der nicht so mit diesem Beipackzettel kommt, wie diese Horrorfilme jetzt immer kommen, dass man immer weiß, es geht übrigens um das. Mhm. Und bei Backrooms ist es ja so, ja, hat der schon auch, aber kann man schon noch mehr mitmachen auf jeden Fall. Also ist vielleicht so ein bisschen dazwischen. Christoph, muss man sich Backrooms anschauen?
Ich glaube, trotz diesem Gespräch, man muss sich Backrooms anschauen, ja. Also der einzige Grund, warum er bei mir nicht komplett gezündet hat, ist eben, dass dieses Konzept bei mir so einen Schnittpunkt von Dingen trifft, die mich irgendwie nicht mehr berühren, die ich vielleicht schon zu oft gesehen habe, die für mich quasi die Erinnerung einer Erinnerung einer Erinnerung sind. Und trotz alledem kann ich zum einen...
Ist es wie ein Hund? Also wenn ich für einen Hund malen müsste, aber jetzt doch keinen gesehen.
Ja, ganz genau so ist es. Backrooms ist der fünfte Hund, den ich versucht habe zu malen. Und langsam sieht es komischerweise gar nicht mehr so aus. Aber ja, das ist eine komplett persönliche Sache, dass hier der große Creep-Faktor, um den sich alles drehen müsste, bei mir nicht so eine große Wirkung zeigt wie bei anderen Leuten. Aber Nummer eins, sich den Film anzugucken, sich darüber Gedanken zu machen, was er für einen selbst tut, seine eigene Interpretation zu finden. Wie gesagt, sehr, sehr stark unterstrichen. Man kann den Film nicht mit einer Idee schauen, sondern da sind genug Sachen drin, um halt verschiedene Ideen und Thesen reinzubringen. Das ist was, was Spaß macht. Und das ist auch was, was mir einfach mental Spaß gemacht hat. Und allein um zu riskieren, ob diese Backrooms einen irgendwie emotionalisieren, ob sie einen irgendwie bedrücken, ob sie quasi diesen Film plötzlich zu einem komplett einmaligen Erlebnis haben, weil sie was in einen triggern, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sich davor gefürchtet hat, finde ich, ist es wert, ins Kino zu gehen und sich das anzuschauen.
Und wenn es kein Bösewicht gab, ist ja toll, dass Kane Parsons die Katz-Folge gehört und kurzerhand noch diesen Monsterpiraten da reingeschrieben hat.
Das stimmt, ja. Ja, das genau. Ist gut. Ohne den hätten wir das nicht sehen wollen. Alles klar, genau, Backrooms kann man jetzt im Kino immer noch sich anschauen. Wow, okay, so gut war der Film jetzt auch nicht, dass wir alle drei sagen, man muss singen. Naja, egal, also wir machen weiter und zwar kann man jetzt am Ende noch Sachen empfehlen. Bevor es dazu kommt, hier auch nochmal kurz der Hinweis, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt aus steadyhq.com/Katz und dann helft ihr uns nicht nur sehr und kommt auf den Katz-Discord-Server, sondern könnt auch jeden Monat eine extra Folge hören. Gerade ist unser Mailbag erschienen. Danach gibt es eine Folge zu Neon Genesis Evangelion und danach gibt es in der Sommerpause dann unser neues Format Hot Takes, wo wir auf eure Film- und Popkultur-Hot Takes reagieren, die ihr uns gerade auch schon auf dem Katz-Discord mitteilen könnt. Das alles, wenn man Katz finanziell unterstützt, auf steadyhq.com/Katz. Und zwar habe ich zwei Bücher dabei. Einmal habe ich The Drowned World von J.G. Ballard gelesen. Das ist eins seiner frühen Bücher. Er hat ja die Vorlagen zu sehr interessanten Filmen, also die dann sehr interessant verfilmt wurden, gemacht. Zum Beispiel Crash von Cronenberg natürlich, aber dann auch High Rise, ja. Und das Witzige bei Drowned World ist, das Buch ist aus den 60ern, glaube ich. Und da ist die Welt schon nach der Klimakatastrophe versunken. Also das spielt in London und da regieren schon die Iguanas und die Riesenechsen und so. Und so ein Forscher zusammen mit einem Armeegeneral versucht irgendwie da doch die letzten Leute so rauszuholen aus dieser Welt, also aus dem versunkenen Europa. Und ich merke immer noch, ich komme auf J.G. Ballards krass, also Adjektiv und Adverb geprägten Stil nicht so ganz klar. Also wenn alles als wet und humid und in jeder Satz hat 20 Adjektive beschrieben wird, merke ich, schalte ich immer so ein bisschen aus. Da bin ich vielleicht doch so ein bisschen eher auf dem Hemingway-Pfad im Kopf. Aber die eine Idee an dem Buch ist richtig spannend, finde ich. Und Zadie Smith hat auch ein Zitat hinten auf diesem Buch drauf, wo sie sagt, das Coole bei Ballard ist eigentlich immer, dass er so Dystopien baut, die aber so was Utopisches haben. Das haben wir ja bei Cronenberg zum Beispiel auch total. Ne? Also dass es immer so echt abgefuckte Welten sind, die aber irgendwie dann doch vielleicht einen neuen Menschen ermöglichen. Und da ist es so, dass weil die Welt jetzt so viel wärmer ist und gefluteter ist, kommen die Reptilien wieder zurück. Und es kommen auch so Riesenreptilien wieder zurück, weil man jetzt sagt, na gut, jetzt geht die Evolution halt zurück, weil die waren natürlich besser angepasst auf diese riesigen tropischen Räume dann, die wir haben. Und dann fangen aber auch die Menschen an, so seltsame Träume zu haben. Und dann ist so diese Idee, dass man wieder so dieses Steinzeitgehirn bekommt und irgendwie unbedingt auch in diese Wärme will und so. Und das ist eine ganz, ganz spannende Idee in dem Buch. Und das andere Buch heißt Tracy's Tiger. Das ist vielleicht kann man das auch so ein bisschen Backrooms-mäßig interpretieren. Und zwar ist das ein ganz kurzes Buch, fast kinderbuchartig geschrieben von William Saroyan, das ich ewig schon im Regal habe, jetzt endlich mal gelesen habe. Es geht um einen jungen Tracy, der einen Tiger mit sich rumschleppt. Und der Tiger steht anscheinend für seinen psychologischen Zustand. Also niemand sieht diesen Tiger und das Mädchen, das er sich verliebt, hat auch diesen, ist auch von diesem Tiger verfolgt die ganze Zeit. Und am Ende aber, als das Trauma dann bricht, entflieht der Tiger in die Welt und alle Menschen können ihn sehen. Und das ist ein ganz kurzer Roman. Und was ich daran toll fand, ich weiß nicht, wann das bei euch das letzte Mal so war, das ist einer mit Illustrationen. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren kein Buch mehr gelesen, das eine Illustration hat. Ich hatte mal Dürrenmatt in der Schule oder sowas. Na, auf jeden Fall gibt es eine Szene, wo die dann in so einer Anstalt sind und jeder der Insassen hat so einen Tiger, der für seinen Traumata oder was auch immer steht. Und dann habe ich mich richtig gefreut, dass auf der nächsten Seite dann so eine riesige Illustration ist, wo das so gezeichnet wurde, wie das aussieht. Und das hatte ich irgendwie lange nicht mehr in einem Roman. Und das fand ich irgendwie gut. Also die beiden Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen, falls ihr wollt. Chris, Christoph, hast du irgendwas noch zu empfehlen?
Yes, also
hier am Ende der Folge.
Auf meinem Instagram-Account Christoph schaut Filme gibt es immer noch ein Comic-Gewinnspiel. Falls ihr auch mehr Bücher mit Bildern lesen wollt, verlosen wir jetzt gerade, wenn die Episode rauskommt, noch das Supergirl-Comic Woman of Tomorrow.
Das wird ja wahrscheinlich der Mega-Flop des Jahres, hat man so das Gefühl, ne, dieser Film. Hast du ihn schon gesehen?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Morgen ist die Pressevorstellung. Ich finde das Comic fantastisch, wenn man Bock auf Superhelden-Comics hat. Also es gibt kein Comic, was ich Leuten eher empfehlen würde, weil es so unterhaltsam, so zugänglich, so gut geschrieben ist. Wie gesagt, wenn man Superhelden-Comics will, ist es kein Maus oder sowas. Ist eine abgeschlossene Geschichte, kann man wirklich als erstes Comic überhaupt lesen, wenn man da Bock drauf hat. Dann als einfach literarisches Buch. Ich habe es in der Folge schon erwähnt, aber Susanna Clarks Piranesi finde ich unglaublich gut. Mhm. Hat auch diese Surrealität von The Backrooms, aber eben kein Horror, sondern eben sehr viel menschlichere Themen. Es geht eben um Identität, um Zugehörigkeit. Und ich finde die Art und Weise, wie es geschrieben und wie es aufgeteilt ist, komplett fesselnd. Und kinotechnisch war ich jetzt letztens bei dieser Hot Hot Heat in The Furious, der zum Ende hin ein bisschen zu blutrünstig für mich war. Also in einer Art und Weise, wo ich das Gefühl hatte, der Film hat das nicht verdient, so unglaublich gewaltverherrlichend zu werden. Aber bis dahin ist es einer der beeindruckendsten Martial Art Films, die ich zumindest die letzten Jahre, wenn ich überhaupt, gesehen habe. Also wer irgendwie Bock auf ein bisschen Kloppe hat, der darf sich den eigentlich nicht entgehen lassen.
Bin auch sehr gespannt drauf, genau. Der machen wir wahrscheinlich nicht nächste Woche, weil Obsession wahrscheinlich schon irgendwie besprochen werden muss. Aber ich versuche ihn mal, ob ich ihn in die Began-Folge vielleicht noch reinschiebe. Yannick, hast du den nicht auch schon gesehen?
Ja, Furious habe ich auch gesehen, aber hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Da dachte ich mir, gut, solche Filme habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und dann kann man jetzt die akrobatischen Leistungen da loben. Und ich meine, das ist ja nur noch der die Ästhetik oder das, worauf es da ankommt. Aber das hat mich ansonsten so eher ein bisschen genervt und angeödet auf Dauer.
Ja, Piranesi natürlich eins dieser großen, auch Höhlengleichnis Bücher, dass man das sich auch auf jeden Fall denken musste bei Backrooms, das ja auch so ein erstaunlicher Erfolg war. Und als wir in der Höhlengleichnis-Folge neulich drüber gesprochen hatten bei Geister, meinte Jens, mit dem ich das mache, auch so, wir hatten ja so die große Höhlengleichnisphase in unserer Jugend mit irgendwie Cronenbergs Existenz und Matrix und sowas, aber Piranesi zeigt, irgendwie so eine seltsame Welt, in der Schemen aus anderen Welten vorkommen und sowas, das ist immer noch eine Sache. Yannick, hast du irgendwas zu empfehlen? Und wie war es eigentlich auf dem großen House of the Dragon Lounge-Event in Berlin, wo ein Drache abgefackelt wurde? Das haben wir natürlich alle bei dir verfolgt und du bist jetzt auch auf TikTok, und hast davon berichtet.
Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, ich habe ein kleines ich habe ein kleines Video gemacht, wie sich das da so gehört für die Leute, die da eingeladen sind bei derlei Events. Habe das auf YouTube und auf TikTok hochgeladen, kann man sich ja anhören und angucken. Ich meine, das war jetzt kein sonderlich spektakuläres Event, das war irgendwie ein netter Abend und ich habe Matthias und Arabella getroffen und wir hatten da eine schöne Zeit und wir haben den Bachelor von 2022 gesehen, der da vor uns herstapfte.
Ja, den habe ich gespottet dann da, in deiner Story.
Genau, ansonsten die Folge kannte ich halt vorher schon, deshalb war das für mich nicht so der ganz große Überraschungseffekt, aber es war ganz lustig, wie lautstark die Leute da reagiert haben. Also die Folge hat natürlich auch so, wie sich das für einen Staffelauftakt nach so langer Zeit gehört, so ein, zwei Schocker-Szenen drin, die dann solche Reaktionen provozieren wollen. Und alles weitere zur Serie wird dann später besprochen. Ich glaube, ich mache heute noch mal ein längeres Video dann auch für YouTube, aber mal sehen, ich will nicht zu viel.
Du hast schon vier Folgen gesehen, ne? Weil ich glaube, leider, das Staffelfinale fällt leider in unsere Sommerpause, aber sonst hätte ich natürlich auch noch mal Lust, mit dir drüber zu reden, wenn das dann durchgelaufen ist.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen so eine eigenartige Übergangszeit, weil, also man darf das reviewen, aber man darf jetzt auch nicht so wirklich ins Detail gehen, was in den Folgen passiert, also das ist mal für eine Berichterstattung dann nicht allzu günstig. Und ansonsten Empfehlungen, ich habe mich auch viel durch so kürzere Romane gelesen, die jetzt auf BookTok und Bookstagram empfohlen wurden im Zuge von Backrooms, also die Richtung Liminal Horror gehen, und ich will da jetzt nicht House of Leaves und Piranesi empfehlen, sondern ich habe einen anderen kurzen Roman gelesen, der heißt Coup de Grâce von Sophia Ayram, der da auch ganz oft auftaucht und empfohlen wird. Das ist nur so ein reichlich 100 Seiten schmales Heftchen, kann man sagen. Es geht um einen Mann, Wicken heißt er, der beschließt sich umzubringen, und der ist in so einer U-Bahn-Station und hat dann nochmal so eine letzte kurze Affäre mit einem Mann, den er da kennenlernt. Und ja, dieser Selbstmord scheitert dann oder passiert er überhaupt? Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls, er steckt dann fest in so einem, ja, Betonlabyrinth, das sich immer wieder verwandelt. Und er versucht halt jetzt irgendwie so rauszukommen, wie man das eben kennt aus derlei Stoffen. Und das fand ich ganz großartig geschrieben. Also der hat, braucht nicht diesen Monster-Horror, aber der funktioniert auch sehr stark über seine ganze Stilistik. Und die Autorin schreibt auch teilweise ganz tolle Schlangensätze, also in denen sich also, ja, der verwandelnde Raum dann auch in der Sprache niederschlägt. Und der wird dann auch zum Ende hin nochmal verspielter. Das wird dann, also wenn ich das vorwegnehmen darf, das wird dann grob zu so einer, ja, Choose-Your-Own-Way-Geschichte, also wo man dann immer springe zur Seite so und so, wenn du willst, dass jetzt diese oder jene Sache passiert. Okay. Also dass dann die Leserposition quasi nochmal so was Göttliches bekommt, was natürlich auch in dem Stoff eine wichtige Rolle spielt oder irgendwas Kontrollierendes. Und
das ist vorher nicht angekündigt, dass das passiert? Das ist ja cool. Nee. Ist das wirklich ein Twist?
Ist jetzt nicht der Twist. Also das nimmt dann auch schon mal einen großen
Stück in Anspruch.
Ja, aber
das ist ja ein naja, formaler Twist auf eine Art, ja.
Ja, auf formal eben kann man schon so sagen, genau. Also das ist nicht von Anfang an so durchgezogen, aber da bekommt der Text dann auf einmal nochmal eine ganz andere Dimension und das fand ich ganz toll. Also es ist mit eins meiner Lieblingsbücher, das ich dieses Jahr gelesen habe und passt jetzt sehr gut zu diesem Film.
Ah, okay. Ja, da fällt mir ein Concrete Island von J.J. Ballard, müsste ich dann eigentlich auch mal lesen. Das ist ja nur auf dieser Verkehrsinsel. Mhm. Und Exit 8 kommt doch auch noch jetzt dann irgendwie im August ins Kino. Das ist auch wieder so ein liminales Horrorspiel eigentlich mal gewesen und so. Also wir können uns nicht retten vor derlei Geschichten.
Das habe ich auch gelesen vor kurzem, weil das ja jetzt auch frisch nochmal als Roman rauskam. Also der Regisseur des Films hat es jetzt auch nochmal als Roman verfasst. Aber das hat mich nicht so beeindruckt. Ich hatte ja da auch auf Discord bei uns schon mal so ein paar Reaktionen zu dem Film gelesen, dass da sehr stark bemängelt wurde, was man da für ein narratives Korsett um diese Prämisse ringsherum geschnürt hat. Und dem würde ich mich anschließen. Also die Handlung ist schon sehr Banane, die man da sich erdacht hat.
Ja, das, genau. Weil da wurde ich auch gerade angefragt, einen Beitrag zu machen. Ja, das muss ich mich, ist das nächste liminale Rabbit Hole, dann in das man rein muss. Bin mal gespannt. Alles klar. Genau, dann, Noel Tinghill ist ein YouTube-Kanal, Christoph schaut Filme, so heißt du auf Instagram. Mhm. Und ich danke euch sehr, dass ihr jetzt nochmal mit mir in die Backrooms reingegangen seid. Und jetzt fangen wir nochmal an und jetzt geht's wieder von vorne los. Christoph, wann in deinem Leben warst du dich das letzte Mal gefühlt wie die Backrooms?
Also es gab diese Sache mit Ikea und
ja, alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.